yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Watch the Skies. Und heute wieder mit einem Double Feature, mit etwas ganz Besonderem, denn heute sind wir das Gesetz, Richter, Geschworene und Henker gleichermaßen. Und natürlich wieder an meiner Seite einmal der Jacko.
Hallo zusammen.
Und der Ding Dong.
Ich wusste, dass er das sagen würde.
Sehr gut. Genau, wie ihr schon raushören könnt und natürlich auch gelesen habt, als ihr darauf geklickt habt, um das anzuhören. Wir besprechen heute einmal Judge Dredd aus dem Jahre 1995 und einmal Dredd aus dem Jahre 2012. Wir haben das so aufgeteilt. Ich mache gleich erstmal einen kleinen Schwenker zur Comicvorlage und dann würden wir erstmal den älteren Film mit Sylvester Stallone besprechen, um danach dann zu der modernen Version mit Carl Urban zu kommen. Und da gibt es definitiv ganz dolle und krasse Unterschiede. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was ihr so zu den beiden Filmen sagen werdet und wollt. Weil wir machen das ja nicht mehr in der Vorbesprechung, dass ihr mir sagt, ob der Kacke war oder nicht. Aber ich glaube, ich habe eine Tendenz. Ich glaube, ich habe eine Tendenz bei euch beiden. Mal gucken. Okay, dann erstmal zur Comicvorlage. Judge Dredd ist eine Comicreihe aus dem Magazin 2000 AD und die gibt es schon seit 1977, also tatsächlich schon eine ganze Weile. Die war aber gar nicht so sehr früher als so wie man das heute kennt, so ein Batman-Hardcover-Comic oder sowas. Das gab es später dann auch mit DC beispielsweise. Aber es war eher so eine Sammlung, so eine Anthologiesammlung. Es war eine Comic-Anthologiesammlung 2000 AD und wurde von John Wagner und Carlos Esquerra geschaffen. Und Dredd ist Richter, Geschworen und Henker. Das hatten wir gerade schon in einer Person und arbeitet im Mega City One, einer dystopischen Zukunftsmetropole, in der Verbrechen nur noch mit gnadenloser Härte bekämpft wird. Die Comics kombinieren dabei brutale Action, schwarzen Humor, gesellschaftskritische Satire und gerade der letzte Punkt ist, glaube ich, das, was Dredd über die Jahrzehnte hinweg hochgehalten hat und auch so ein bisschen zum Kult werden hat lassen. Denn Dredd ist weniger so ein klassischer Held, sondern eher das Sinnbild eines totalitären Systems, das sich ständig selbst legitimiert. Das Erscheinungsbild, das ist vielleicht noch eine Besonderheit von Dredd, war dabei inspiriert von Clint Eastwood aus Dirty Harry und einem Filmposter von Death Race 2000. Und das finde ich noch interessant, da kommen wir bestimmt auch nochmal über die ganzen dystopischen Motiven zu sprechen, aber Mega City One, wo er quasi dann lebt und arbeitet und kämpft und tötet, ist so ein bisschen das ehemalige New York, aber viel weiter und zwar eher die ganze Ostküste und da leben nicht weniger als 400 Millionen Menschen in den Comics. Genau, das so ein bisschen dazu. Ich habe nicht mehr geguckt gehabt, ob es heute noch Veröffentlichungen oder neue Veröffentlichungen gibt. Ich bin aber der Meinung, dass immer mal wieder so ein paar Sonderbände kommen und ein paar neue Comics dazukommen, aber eher unregelmäßig. Kennt ihr die Comicvorlage?
Nein, gar nicht.
Gelesen nicht. Ich weiß nur, dass es halt existiert.
Ich muss auch gestehen, hab die sonst, wenn ich im Comicbuchladen meines Vertrauens mal hin und wieder mal so ein bisschen umherschmöker, ist es jetzt auch nicht das, was als erstes oben in den Regalen liegt, sondern auch eher weniger zu finden ist. Also habe ich zumindest das Gefühl. Dann machen wir den ersten Film, und zwar Judge Dredd aus dem Jahr 1995. Regie hatte damals geführt Danny Cannon. Den kennt man aus CSI, ist der kreative Kopf hinter der Serie. Also egal, ob CSI Las Vegas oder die Spin-Offs. Und das fand ich ganz spannend aus der Serie Gotham, weil die fand ich ganz cool. Da ist er auch kreativer Kopf gewesen und hatte die mitgeschrieben und mitproduziert. Das Drehbuch stammt von Steven E. D'Souza.
Mal wieder.
Den kennen wir jetzt schon, weil wir hatten einen Podcast mit Running Man und genau, also Die Hard, Kommando etc. pp. Und William Wisher Jr., auch den kennt man ungefähr, also sollte man zumindest kennen. Der hat nämlich an den Filmen mitgeschrieben Terminator, Terminator 2 und Der 13. Krieger. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsfilme auch. Genau, Comicfiguren, Vorlage habe ich schon gesagt gehabt. Als Darsteller haben wir Sylvester Stallone, Armand Assant, Diane Lane, Rob Snyder und Max von Sydow. Aber worum geht es denn überhaupt in der Verfilmung von Judge Dredd aus dem Jahr 1995? Ding Dong, hast du da was vorbereitet?
Habe ich, aber so ein bisschen hast du es ja mit der Comicvorlage eigentlich schon mal vorweggeschossen. Aber ich probiere es trotzdem. In ferner Zukunft hat sich die Welt in ein karges Ödland verwandelt und die Menschen leben in gigantischen Städten, den sogenannten Megacities, in denen Überbevölkerung und soziale Ungleichheit dafür sorgen, dass die Anzahl an Straftaten stetig zunimmt. Um dem Einhalt zu gebieten, wurde mit den sogenannten Judges eine hart durchgreifende Polizeieinheit ins Leben gerufen. Um Gerichtsprozesse abzukürzen, sind die Judges Richter, Geschworene und Henker in einer Person. Ihr Wort ist Gesetz. Einer dieser Judges lautet auf den Namen Dredd und ist in dem, was er tut, besonders effektiv. Er ist eine lebende Legende, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Doch Dredd wird das Opfer einer ausgeklügelten Intrige, die ihm einen brutalen Mord anhängt. Inhaftiert und entehrt, muss er beweisen, dass er unschuldig ist und herausfinden, wer hinter dem Komplott steckt, das ihn diskreditierte und seine Stadt ins Chaos zu stürzen droht.
Genau. Vielen lieben Dank. Wir werden definitiv noch Unterschiede zur Comicvorlage feststellen. Also die hat jetzt keiner von uns in aller Ausführlichkeit gelesen, aber ich habe ja gerade schon gesagt, welche so Hauptkriterien sind der Comicvorlage. Und wir werden, glaube ich, schnell zu dem Punkt kommen, wo die 1995er-Version ein bisschen anderen Weg geht. Ihr nickt schon. Genau, aber wie steht ihr denn überhaupt zu dem Film? Wie oft habt ihr denn Judge Dredd tatsächlich gesehen und war das jetzt vielleicht auch die Erstsichtung oder nicht? Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ich habe ihn tatsächlich relativ früh, irgendwann Mitte der 90er, nach 95, als er dann irgendwann im Fernsehen gelaufen ist, geguckt und fand ihn als kleiner Bub total cool. Fand ihn total interessant. Ich glaube, so hätte es meinem Sohn jetzt auch gegangen, wenn er ihn geguckt hätte, aber er war nicht davon zu überzeugen, ihn mitzugucken. Und habe ihn aber dann tatsächlich, ich glaube, Ende der 90er nochmal irgendwann gesehen, als Zweitsichtung im Fernsehen und dann nicht mehr. Das heißt, ich hatte jetzt 25 Jahre lang keine Sichtung des Films, habe ihn jetzt gesehen, dachte an verschiedensten Stellen so, ui, ganz geil, und dachte an verschiedenen anderen Stellen, huiuiuiuiui, was für eine Scheiße. Genau, wie ging's da bei euch, Jaco?
Ähnlich wie bei dir. Ich habe den in den 90er Jahren im Fernsehen gesehen, aber ich konnte mich kaum noch dran erinnern, also über Jahre hinweg. Ich weiß, ich habe den damals gesehen und war so, ja, ist halt da. Ich muss dazu sagen, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, ich habe schon gesagt, ich war nie der Riesen-Arnie-Fan damals und ich, Überraschung, ich war auch nie so der Riesen-Sly-Fan damals.
Was? Das geht ja gar nicht, ey.
Ne? Wie Arnie, der hat seine 3-4 geilen Filme und der Rest ist halt so, ja, das guckt man halt, weil ja, man will ja mitreden, man will ja wissen, worum es geht. Judge Dredd hat mich halt so, ja, damals nicht so wirklich interessiert, sagen wir mal, wie es ist. Ich habe den aber vor ein paar Jahren nochmal geguckt und dann noch die Kritik für Movie Break geschrieben. Da lief der auch im Fernsehen. Oder ZDF Neo oder irgendein Spatenkanal oder so. Da dachte ich, den nimmst du jetzt mal auf, weil den hast du jetzt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Mal gucken, wie der ist. Und damals, kann man der Kritik auch entnehmen, hat er mir Spaß gemacht. Der ist zwar, naja, ich fand den damals, ja, kommen wir gleich drauf, wie der ist so, aber ich fand den eigentlich ganz unterhaltsam. So, und jetzt habe ich den wieder geguckt und, ach, ich sag's, ich habe ihn sogar noch mal einen halben Punkt drauf bewertet. Ich hatte echt ich hatte meinen Spaß mit dem Scheiß. Gut, so. Okay. Ich weiß, dass er an vielen Stellen nicht gut ist, aber ich hatte echt meinen Spaß. Punkt.
Okay, Dingo.
Ja, ich hatte den, das war bestimmt in der Grundschule, ich habe den auf VHS gekauft gehabt. Oder kaufen lassen in dem Fall, er war ja ab 16. Ich fand den damals nett, der hat mir schon gefallen. Ich habe den aber ganz lange nicht mehr geguckt gehabt und dann so vor, ich weiß gar nicht, ach, ich will jetzt wieder sagen vor kurzem, aber es werden auch schon wieder 8 Jahre gewesen sein, habe ich den nochmal geguckt und da hat er mir gut gefallen, also besser. Und jetzt habe ich ihn nochmal geguckt und hat er mir nochmal besser gefallen.
Was? Okay.
Ja, ja, ich gebe Thomas durchaus recht, der hat so Dinge, wo man sagt so, aber der hat halt auch geile Dinge, wo ich sage, uiui.
Okay.
Ich finde ja sogar die Dinger, wo man sagt, uiuiui, ui, die machen den irgendwie noch runder und charmanter.
Okay, manche ja, aber eine Sache, die finde ich halt nicht so geil, da kommen wir eh zu drauf zu sprechen.
Ja, ja, ja. Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Ja.
Ja, die eine Sache, das weiß ich.
Die eine Sache.
Die eine Sache sticht raus, ja klar.
Eine Person, würde ich sogar sagen.
Die ist auch ein Problem. Aber
die fand ich aber auch schon problematischer, sagen wir es mal so, in anderen Filmen.
Ihr meint Max von Sydow, oder?
Ja, genau.
Ja, genau.
Der alte Streber, da sieht man so Genrefilme verirrt.
Alles klar, ich bin sehr gespannt gleich. Genau, aber bevor wir dazu kommen, wie gehabt, erstmal, wo kann man den gucken? DVD, Blu-ray, digital zu leihen natürlich. Ich habe ihn geguckt auf Disney Plus, da ist er gerade im Abo verfügbar. Da kann man ihn gucken. Genau, und ansonsten ein bisschen was Wissenswertes, bevor wir so richtig einsteigen. Und das erste wäre, ursprünglich war Arnold Schwarzenegger für die Rolle des Judge Dredd vorgesehen. Und für seinen Nebenpart, Fergie heißt er, glaube ich, war Joe Pesci in der engeren Auswahl und sollte das übernehmen. Genau, für Jaco wäre es jetzt nichts gewesen, ob jetzt Arnie das übernommen hätte oder nicht. Es hätte nichts geändert.
Finde ich aber witzig, dass sie sich irgendwann gegenseitig vertreten. Bei Predator hatten wir es ja umgekehrt, ne? Eigentlich sollte Slider, macht's Arnie.
Puh. Genau. Ja. Übrigens, eine kleine Randanekdote zu den ganzen, wenn Arnie es nicht macht, macht Silvester etc.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Ihr erinnert euch noch an Stopp oder meine Mami schießt.
Ja, ich wusste.
Und Arnie hat das Gerücht verbreitet, dass er diese Rolle unbedingt haben will. Und dass das aber nicht kann, so ungefähr. Und dann hat Silvester gesagt so, geil, da mache ich den Film. Und er hat sein Leben lang bereut, diesen Film gemacht zu haben.
Oh, Arnie ist schon ein Wichser, ne?
Ah, das ist super, die Rivalitäten, die er da als hat. Silvester Stallone hat doch auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit ein Replika von seinem Rambo-Messer rausgebracht. Mhm. Und da gibt's auch einen YouTube-Clip, wo Arnold Schwarzenegger ihm dazu gratuliert, dann das Messer aus Predator rausholt und sagt, wir haben auch eins rausgebracht. It's a bit larger than yours. Geil.
Genau,
das ist großartig.
Dann nimmt er das Rambo-Messer und streicht sie damit so Butterbrötchen.
Okay. Genau. In späteren Interviews sagte Sylvester Stallone, er habe das Gefühl, dass der Film eine Komödie-Action-Film sein sollte und verlangte Umschreibungen, um ihn noch komödiantischer zu machen. Der Regisseur und Drehbuchautor hatte jedoch einen dunkleren und satirischen Ansatz beabsichtigt, wie die Comicvorlage, der zu vielen Schwierigkeiten hinter den Kulissen führte. Also es gab tatsächlich beim Dreh immer mal wieder Umschreibungen, Drehbuchänderungen, weil Sylvester gesagt hatte, hier, lass mal ein bisschen mehr Humor einbauen.
Also Sly der Idiot, dem wir das zu verdanken haben.
Genau. Und jetzt darauf aufbauend, Regisseur Danny Conan war so entmutigt über seine ständigen kreativen Auseinandersetzungen mit Stallone, dass er schwor, nie wieder mit einem anderen selbstsüchtigen Schauspieler zu arbeiten, was seiner Meinung nach Stallone war. Er behauptete auch, dass die endgültige Version aufgrund der Änderungen, die Stallone flankte, völlig anders war, als das ursprüngliche Drehbuch es mal vorgesehen hatte. Und dann kommen wir zu der größten Kontroverse, die dieser Film hat. Wisst ihr, was es ist?
Der Helm, das einen abzieht.
Der Helm, genau. In circa 16 Minuten im Film gibt es einen Moment, in dem Dredd seinen Helm abnimmt. Und der wirkt auch ganz komisch, dieser Moment, wenn er ihn abnimmt. So ein bisschen so dramatisch, so von wegen, jetzt ist das Gesicht zu sehen. Und das sorgte für große Kontroversen, weil im Original nimmt Dredd seinen Helm eigentlich fast nie ab. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Momente in den Comics, wo er tatsächlich seinen Helm abnimmt und dann sieht man auch sein Gesicht und dann weiß man auch, warum er seinen Helm nie abnimmt. Genau, aber hier ist es ganz anders. Hier nimmt er seinen Helm ab und läuft danach dann die ganze Zeit ohne Helm herum, was allerdings zu amüsanten Szenen führt, wenn die Gangster später versuchen, ihn zu identifizieren, ob es wirklich Judge Dredd ist und dann immer so die Hand davor halten vor sein Gesicht und zu gucken, ist er das jetzt? Oder nicht? Genau.
Witzig vor allem bei Sly, aber wenn man bei der Unterlippe oder bei dem Gesichtspartie das noch irgendwie ohne Helm nicht erkennen würde, sorry. Ne? Der müsste den Helm unten rumtragen, damit man sagt, oh, ich weiß nicht, ob er das ist.
Ja. Genau, ansonsten war eine ursprüngliche Drehbuchversion, die gar nicht so in die Produktion gegangen ist, sondern bevor quasi man das Geld für den Film auch hatte, sollte es erst einen anderen Bösewicht geben, und zwar Judge Death, also Richter, ne, Judge Tod quasi. Das ist so ein bisschen eine Art Monster, was auch so ein Skelettkörper, ehrlich gesagt, hat. Also so mal was ganz Fiktives in dieser Story drin. Und der versucht, das Leben illegal zu machen. Also quasi, dass alle getötet werden müssen, weil das Leben an sich illegal und gegen das Gesetz ist. Ist aber auch ein spannender Ansatz.
Ja, finde ich gut.
Genau. Und Armand Orson spielt Rico mit einem bewussten Overacting, das zu sehr, sehr vielen Memes geführt hat und legendären Kultstatus genießt, glaube ich, im Internet. Und das hat er aber bewusst gemacht, um dieser Figur einfach noch so ein bisschen Raffinesse zu verleihen als Bösewicht. Genau, ansonsten zu den Zahlen. Box Office lag bei 85 Millionen US-Dollar. Quatsch, das Budget lag bei 85 Millionen US-Dollar. Also recht teuer, ehrlich gesagt, für so eine Produktion damals, für 1995. Und konnte weltweit rund 114 Millionen US-Dollar einspielen. Also gerade so vielleicht an der Grenze zu so ein bisschen Profit, aber nicht sehr viel. Also erfolgreich war der Film, ehrlich gesagt, nicht. Okay. Dann wäre es das zu Zahlen, Fakten, Wissenwertes. Und dann würde ich jetzt sagen, können wir jetzt direkt mal einsteigen. Wir machen erstmal ein bisschen ohne Spoiler, für die den Film halt auch noch nicht gesehen haben, und würde dann am Ende nochmal einen Spoiler-Part aufmachen. Genau, aber jetzt wäre erstmal quasi feuerfrei. Und da mal die Frage an euch: Wie gefallen euch denn die ersten Minuten, wie uns dieser Film in sein Setting einführt?
Ja, hervorragend.
Dann erklär doch mal.
Ganz einfach. Der Film startet schon damit, dass er, ich sag mal, eine Collage aus diesen Comic-Covern benutzt. Und ich mag das ja, wenn Intros nicht einfach irgendwie vor schwarzem Hintergrund stattfinden, sondern wenn die so ein bisschen kreativ sind. Und das hat mich dann halt direkt schon eingestimmt. Okay, wir haben eine Comic-Verfilmung. Und ich bin kein Fan von diesem Humor von dem Film, aber es hat was Comicartiges so, ne? Und an sich diese Einführung, wir haben dann so eine Szene, die erinnert, ich sag jetzt einfach mal, an Blade Runner. Ne? Wir haben diese Kamerafahrt durch Mega City One, wie in Blade Runner. Wir haben eine Kulisse, die an Blade Runner erinnert, mit diesen Hochhäusern und der Leuchtreklame und diesen dreckigen, überbevölkerten Straßenzügen. Und es hat so einen richtig schönen, angenehmen, räudig, dreckigen, futuristischen Touch, der mir persönlich sehr gut gefällt. Ich mag sowas einfach. Wie ist es bei dir, Chaco?
Exakt genau so. Mich hat der Film auch noch an das fünfte Element so ein bisschen erinnert, der zwei Jahre später kam. Mhm. Ähnlicher Look, weil es ja nicht wie Blade Runner so düster ist, sondern wirklich ein bisschen bunter, ein bisschen extrovertierter so. Aber es geht so eine Mischung aus beiden ungefähr. Und dieser Look des Films, er ist so ein bisschen cheesy, aber so teuer cheesy. Und irgendwie mag ich das. Was er gar nicht erwähnt hat, die Kostüme, das Kostüm von Sly ist von Gianni Versace, der hat das designt. So, also richtig edel, die haben sich ja richtig überspringen lassen. So, ist halt völlig unnötig, so ein Kostenpunkt einfach auch. Das ist so völlig dekadent, weil wir haben es halt, brauchen es nicht. Mochte ich aber irgendwie. Und ich finde, der Einstieg von dem Film, der hat mich auch gleich irgendwie wieder gehabt. Weil der trifft so die Tonalität des ganzen Films. Der wäre wahrscheinlich nicht so geplant war, angeblich ja jetzt. Das sollte wahrscheinlich ein bisschen düsterer und gräudiger werden. Aber eigentlich mag ich, dass der so ein bisschen kasperig ist. Weil ich finde, das passt auch zu Sly, zumindest in der Rolle, weil hätte er das so gespielt in einem Film, der vielleicht so ist wie der andere, den wir dann besprechen, ui, also das wäre dann wirklich ein Schuss im Ofen gewesen, weil wir sehen wir über Oberetti von, ich glaube, er wird Abend Asati ausgesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Sly ist hier der Overacting-König hoch 10. Und wenn das keine Absicht war, tut's mir leid, dann hat er hier die goldene Himbeere verdient, die er jemals gekriegt hat. Das ist grotesk, was der hier macht, aber ich feiere das komplett.
Ja. Naja, wenn es ernst geblieben wäre, dann wären wir bei sowas gelandet wie die City Cobra. Mhm. Da hat er ja im Grunde genau die gleiche Performance, die er hinlegt, ja. Nur, dass es da halt wirklich komplett ernst gemeint ist.
Ja, hier mit noch mehr Gesichtskirmes, ne? Was der mit seiner mit seinem Mund macht in diesem Film.
Oh, das ist
unfassbar. Unfassbar. Und ne, wir waren ja vorhin bei Death Race 2000, dass man sich da von dem Cover, dass die Maske so ein bisschen entlädt hat, oder den Look von Judge Dredd, da hat ja Arnie auch mitgespielt. Arnie, Sly.
Ja.
Und da gibt es so einen geilen Dialog zwischen ihm und seiner Braut, und sie sagt irgendwann zu ihm: Joe, du sabberst. Und ich dachte die ganze Zeit, das würde auch auf Judge Dredd zupassen. Da fliegt der Speichel. Du kannst wirklich fliegen sehen. Großartig.
Ja, also ich gebe euch recht, was der Film hervorragend macht, also nicht nur am Anfang, sondern auch die ganze Zeit, ist einmal dieses dystopische Setting uns zu servieren, also auch irgendwie nachvollziehbar zu servieren, ne? Postapokalypse, irgendwo ist überall dieses ganze Wasteland, gibt es, da haben wir ja noch einen Ausflug nachher später dann hin, du hast diese riesen Mauer und dann hast du diese Straßenzüge und die haben ja wirklich Geld in die Hand genommen, mit den ganzen Extras, die da sind, mit den Taxis, die sie da verbaut haben und den ganzen Kulissen, und das ist, es wirkt auch heute noch richtig, richtig toll. Ich erinnere nur, später gibt's ja, ist das ein Spoiler? Später gibt's ich glaube, der ist auf dem Cover irgendwo zu sehen, so ein Roboter auch. Und dieser Roboter, der sieht einfach richtig geil aus, wie der sich von der Animatronik auch bewegt und sowas alles und wie sie den so eingebaut haben. Und das zieht sich durch diesen ganzen Film. Auch die, du hast es gerade angesprochen mit den Kostümen und sowas alles. Diese Plakette von Dredd, dieses Sheriffszeichen, hätte ich fast gesagt. Das würde ich mir irgendwo hinhängen. Das sieht einfach cool aus.
Ja?
Das ist einfach geil. Genau, und das macht der Film richtig gut und er setzt halt in dem Anfang wirklich schon das Setting, wie es jetzt so weitergeht, ne, ein bisschen düster, aber auch viel Humor. Wir haben jetzt Fergie erstmal als Figur, der da so eingeführt wird und dann beginnt ja dann quasi diese Tumulte auf der Straße und du hast gleich dieses Gefühl für diese Welt und dann kommen halt die Judges und dann kommt auch Dredds Auftritt und da geht's dann auch gleich zur Sache und es wird so rumgeballert. Übrigens auch eine hervorragende Szene am Anfang, wenn dann die erste Schießerei ausbricht, dann schießen ja einfach random diese Gangster aus dem Haus auf die Straße runter und du denkst dir so, okay, warum eigentlich? Hauptsache Aufstand und irgendwie rumballern und dann töten sie ja auch Zivilisten am Boden, aber als dann Judge Dredd auftaucht und sich dann hinstellt, aufrecht, ohne Deckung zu gehen und dann sagt, ja, die Kugeln, die fliegen gar nicht bis hier runter und sind tödlich, denkst du so, okay, wenn du das sagst. Genau, also das zieht sich halt so durch und aber ich gebe euch sofort recht, also als Einschätzung, wie man diesen Film vielleicht mögen könnte oder mögen möchte. Also Sly ist halt echt schauspielerisch, was den Film betrifft, völlige Gurke. Also das ist ja, das ist echt spannend und interessant, was er da für Gesichtszüge, Gesichtsakrobatik, du sagst es dann auch. Und an manchen Stellen führt es halt dazu, dass wir halt heutzutage so eine Memes haben oder so einen kleinen Filmausschnitt aus diesem Film. Das kommt ja nicht von ungefähr, ne?
Also das so. Müsste eine reine Meme-Maschine sein. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber da kannst du ja wirklich aus jeder Szene bald was rausnehmen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ja, also es wundert mich jetzt auch, dass, also mir war das, ich wusste nicht, dass Sylvester Stallone dafür verantwortlich ist, dass der Film mehr zu einer Gag-Parade geworden ist. Ne? Das, weil ich habe jetzt gedacht so, der versucht es so ganz, ganz, ganz verkrampft. Aber scheinbar ist es ja dann seine Interpretation des Ganzen, um es ins Lächerliche zu ziehen. Also scheinbar ist es ja dann wirklich, ich sag mal, wirklich geplantes Overacting, um amüsant zu sein und nicht irgendwie ein Scheitern an dieser Rolle in dem Sinne.
Ja, kann ich mir vorstellen. Weil du hattest ja 2 Jahre vorher Demolition Man mit Sly, der ja auch diese Comedy-Science-Fiction, aber da ist er ja nicht so komplett überpaced. Und da wirkte das alles so ein bisschen passiger. Also klar, da war auch so eine Parodie im Prinzip von so einem Actionheld, aber trotzdem nicht so druff wie hier.
Ja, gemäßigter.
Vielleicht wollte er hier, hat er gesagt, ey, das ist eine Comic-Verfilmung, das ist kompletter Nonsens eigentlich. Und jetzt baller ich aber komplett durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's auch, also die Fans der Comics werden mich jetzt vielleicht hauen, aber ich kenne die Comics halt nicht und von daher ist es mir egal. Ich finde, das ist auch ganz gut so, weil, und das sehen wir später in einem anderen Dread-Film, was du auch schon gesagt hast, Thomas, bei den Fakten im Prinzip, wird ja hier ein totalitärer Selbstjustizstaat abgefeiert so ein bisschen. Also das sind ja die Guten hier. Und ich finde, wenn du das nicht so überpaced, hätte der Film einen ganz komischen Tonfall, den ich fragwürdig finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, normalerweise, wie gesagt, also da können wir ja bei Dreadlock drüber sprechen, über dann 2012er Version. Normalerweise ist er halt ein Killer.
Ist er ja.
Der moralisch tatsächlich auch verwerfliche Sachen tut, der immer wieder quasi, das ist ja, darum geht's ja, um diese Satirenaspekte ja auch, ne? Tatsächlich dann das so zu offenbaren und darzustellen und vielleicht auch so ein bisschen diesen moralischen Kompass dieser Welt mal zu hinterfragen, ist das jetzt eigentlich so in Ordnung oder nicht? Oder ja?
Ja, und vor allem auch wirklich das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen innerhalb von Sekunden. So, ich habe das jetzt entschieden, so tot, um, weg und das ist richtig so.
Genau.
Fragwürdig.
Und die 95er-Version macht das ja an vielen Stellen ganz gekonnt, ehrlich gesagt. Also abseits dessen, dass diese Story relativ schlicht ist, sag ich mal. Und auch dieser Motivationsbogen des Bösewichts am Ende, denkst du, er ist einfach böse. Okay, gut. Ne? Und du siehst es ja auch, das ist auch sehr vorhersehbar. Das ist jetzt mir diesmal wieder aufgefallen. Das ist mir damals gar nicht so sehr aufgefallen, aber diesmal, der Film schreit dir ja quasi schon ins Gesicht, wo da die Verschwörung herkommt und sonstiges und warum er eingesperrt wurde und so. Und aber nichtsdestotrotz funktioniert das halt auf seine Art ganz gut, weil Sly mit seiner Figur als Dredd immer wieder damit konfrontiert wird, mit diesem Gesetz, dieser Gesetzestreue. Du hängst doch, ne? Das Gesetz, Fergie wird ja dann zum Beispiel ja wieder eingesperrt und abgeschoben quasi und soll 5 Jahre wieder zurück in den Knast, obwohl er nur versucht hat, sein Leben zu retten. Und dann passiert leider das gleiche Dread, ne? Und dann sagt er eben so einen Kommentar ja von wegen, ja, das Gesetz irrt sich nicht. Das Gesetz.
So.
Ach, wenn sich das Gesetz nicht irrt, warum bist du dann jetzt hier? Ne? Ja. Also das sind so kleine, gebissige Momente, die ganz gut funktionieren. Abseits dessen, ich wirklich die sage, die Story ist halt okay.
Die muss ja auch nicht mehr machen.
Ja, aber sie ist, also jetzt mal ehrlich, sie ist um einiges komplexer als die von der von Dredd.
Definitiv.
Ja, die ist, das ist der kommt ja noch
super
zu.
Super schwer ist es nicht. Aber ich muss sagen, mich hat's persönlich nicht es passt irgendwie zu dem Film. Es passt dazu, dass, ich meine, vielleicht hat der Film auch einfach jetzt so aus nostalgischer Sicht einfach den Vorteil, er ist aus den 90ern, Mitte der 90ern und dann verzeiht man einfach auch, oder ich zumindest, bestimmte Dinge. Und dann passt das für mich und hat für mich auch ein gewisses Maß an Charme, dass ich jetzt bei einem Film, der jetzt rauskommen würde, 2025, wo ich dann sagen würde, damit habe ich jetzt ein Problem. Aber hier funktioniert es für mich.
Ganz im Gegenteil, ich gehe sogar noch weiter. Ich würde mir so einen Film mal wieder wünschen.
Das stimmt.
Weil
ja.
Das Ding ist, der ist so, in den 90er Jahren, das ist so ein typisches Beispiel für, warum haben solche Filme in den 90ern funktioniert. Der geht auch nur 95, 100 Minuten, ja, irgendwie sowas, relativ knapp gehalten. Ist trotzdem total aufwendig, total teuer, macht viel Spektakel, aber der ist nicht so grimmig und so verbissen und der will sich nicht so ernst nehmen und tut so, als wäre das der geilste Film der Welt. Das ist einfach 90 Minuten, komplett Achterbahnfahrt, fertig und gut ist, das ist Popcorn-Kino. So, aber ohne noch irgendwie, jetzt geht's ja um den großen Weltuntergang und Schwermut und dann kommt Thanos und weiß was ich was. Also das, was, ne, dann andere Filme immer so machen, dass dann immer das ganze Universum bedroht ist und hast du nicht gesehen, das ist ein Tool, als würde es auf einmal enorm wichtig werden, obwohl es völlig irrelevant ist am Ende. Lieber doch sowas. Also so 90 Minuten einfach mal Spaß haben und trotzdem, es sieht irgendwie gut aus, aber es muss auch nicht die tiefgründigste Geschichte haben. Und fertig ist die Laube. Das sind keine Meisterwerke, aber ach, sowas mal jetzt einfach zu mal abschalten, zu gucken und auch mal im Kino nicht nach 3 Stunden sitzen und am Ende war es auch egal, weil der Film trotzdem nicht besser ist, dann doch lieber sowas.
Ja, hast schon recht.
Ja, also da würde ich mit reingehen. Ist mehrmals im Gucken beim Film der Begriff Trash eingekommen, aber ich würde ihn gar nicht so sehr als Trash bezeichnen, aber er ist so High-Profit-Edel-Trash, also so richtig mit krassem Budget einfach unterfüttert. Aber im Prinzip ist er das ja und er soll einfach nur Spaß machen und gar nicht so viel, dass du so viel nachdenken musst, sondern wirst halt einfach zugeballert und das passt ja auch mit der Action zusammen und mit den Figuren zusammen und wie so erzählt wird und inszeniert wird und genau, also wenn man da Bock drauf hat und das bisher nicht gesehen hat, wird man glaube ich mit dem Film echt große Freude haben. Ne?
Ja, ich finde Trash ist auch in dem Fall, man kann das irgendwie in den Bezug bringen, ich finde es auch überhaupt nicht abwertend, weil...
Nee, also, genau.
Ist, ganz ehrlich, das hätte so ein Film sein können, der vielleicht auch in den 80er Jahren aus Europa gekommen wäre. Ich möchte also wieder mal so Italo-Science-Fiction, natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber so für diesen ganzen Drumherum und diesem, was da passiert und so, das hätte auch gepasst. Auch dass da dann irgendwann mal so, kann man das spoilern, ich sag's, ist immer damit, dass dann irgendwann so Kannibalen reinkommen, wo du denkst, das passt auch so gar nicht zur Tonalität, aber ist einfach drin, weil geil, Kannibalen gibt's hier halt auch. So völlig wild, das mag ich.
Nee, Trash ist auch nicht der Begriff, den ich benutzen würde. Das Einzige, was ich als trashig an diesem Film anerkennen würde, ist A, der Humor, der teilweise einfach für meinen Geschmack viel zu viel ist und viel zu dödelig. Ein gewisses Maß gebe ich euch recht, das passt irgendwo in diese Verfilmung rein, aber es sind zu viele dieser Momente für meinen Geschmack. Ne? Also gerade die Figur von Rob Schneider,
genau, da würde ich
nicht unbedingt in der Form gebraucht. Ja. Und der zweite Aspekt, wo ich sagen würde, ne, das sieht jetzt nicht ganz so doll aus, sind teilweise die Kostüme von diesen Wachen, weil alles, was an denen irgendwie, ich sag mal, wie eine Rüstung aussehen soll, hat halt einen argen Plastiklook. Und diese Waffen, diese großen Knarren, die wirken halt auch ziemlich leicht. Allerdings ist das so ein Problem, das hatte auch schon Starship Troopers. Also
ja, genau.
Da sahen die Rüstungen ja auch schon sehr nach Plastik aus, so, ne?
Ja.
Aber ansonsten, ich war wirklich überrascht. Ich habe den, wie gesagt, lange nicht mehr gesehen. Ich war sehr überrascht, wie hochwertig diese Kulissen aussehen. Also wirklich, ich war sehr, sehr stark begeistert.
Und auch da geht der Film ja immer diese Extrameile. Das gefällt mir ja immer, wenn einfach nicht nur so eine Kulisse, so eine Straße gebaut wird, sondern da wird dann mal in so einen Laden auch reingefahren aus Versehen und gibt's dann im Anschluss so eine Explosion und dann siehst du den Ladeninneren noch oder du siehst so verschiedene Figuren dann auch, die da so rumlaufen und das ist sehr detailverliebt auf jeden Fall. Also da haben sich die Leute wirklich am Set auch Mühe gegeben, das so darzustellen und so einzufangen auch. Ne?
Ja.
Ich erinnere nur an, es gibt dann ja auch noch die Freiheitsstatue zu sehen im alten New York und sowas. Das ist schon ganz nice. Ich würde aber jetzt mal versuchen, in den Spoiler-Bereich überzugehen. Es sei denn, ihr habt jetzt noch was für die Menschen, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben.
Ich würde generell den Cast nochmal ganz gern hervorheben. Gerade Rob Schneider hat das schon gesagt, das ist halt Rob Schneider, der geht mir in jedem Film auf den Sack. Und das ist halt, es gibt, glaube ich, keinen Film, dem ich sage, oh Gott sei Dank, Rob Schneider ist endlich da. Hier finde ich es aber nur nicht ganz, es gibt furchtbarere Filme mit ihm. so, wo er mir noch mehr auf den Sack geht. Aber ja, den hättest du auch rauslassen können. Weiß nicht, ob es mit Joe Pesci besser gewesen wäre. Klar, besserer Schauspieler, aber die Rolle ist halt auch so. Ist so dieser 90er-Jahres-Sidekick, der rumquasselt, den sonst Chris Tucker gespielt hätte. So, dann so, Georg, geh weg. So. Aber ich finde halt gerade, Amit Asante ist Bombe in dieser Rolle als Bösewicht. Ich mag den Typ sowieso, der ist wahnsinnig underrated, finde ich. Und hier ist es großartig. Und du hast halt Max von Jürgen Prochnow, das ist ein geiler Cast. Diane Lane, also ganz ehrlich, super. Für so einen Film ist das Bombe. Ne? Weil wie du schon sagst, auch Vorhersehbarkeit, wenn man den Film nicht kennt, wenn du weißt, Max von Sydow spielt dann diesen einen oberen Polizisten, Jürgen Prochnow den anderen, dreimal darf man raten, wie da die Rollenverteilung ist. Ja, aber gut. Geiler Cast für so einen Film, muss man echt sagen.
Gut, dann würde ich das hier mal abschließen. Ihr habt jetzt alles gehört, könnt ihr den Film ein bisschen einschätzen, könnt ihr quasi jetzt selbst entscheiden, ob ihr den gucken wollt oder nicht. Wir würden jetzt einsteigen in den Spoilerbereich und da würde ich sofort die Rolle von Rob Schneider mal aufmachen, weil das ist jetzt etwas, was mir am Ende wirklich auf den Keks gegangen ist, weil es gibt irgendwann einen Moment, da fängt er nur noch an, so zu reden. Dredd, 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 mach doch mal Dredd. Dredd, pass auf, Dredd. Und es gibt immer wieder Situationen, wo Dredd in Kognito irgendwo rumlaufen möchte und dass die Leute nicht wissen sollen, dass er Dredd ist. Und was macht der Typ? Er schreit quasi raus in den Flur, Dredd, was machst du? Und ich glaube, da kannst du ein Trinkspiel draus machen am Ende, wie oft er Dredd sagt. Das ist echt schlimm. Ich fand das wirklich, also davon abgesehen, dass er ja so ein Comic Relief ist und so ein Sidekick, der irgendwie auch später dann einen auf den Keks geht, aber das ist mir echt auf den Sack gegangen diesmal.
Also mir ging er schon in der Einführung auf den Sack. Also,
ja, da war es noch nicht so schlimm.
Quasi rauskommt und dann durch Mega City fliegt mit seinem Transporter und er meint, oh, das muss, wie hieß es, Aspen Paradise oder irgendwas?
Ja,
Paradise,
ja.
Falls, irgend sowas. Und dann sieht man so eine Hochhausetage, wo anscheinend die Reichen sind. Da ist ein Pool und denen geht's gut. Und dann sagt er, oh, das muss es sein, das muss es sein. Und du, natürlich weißt du schon, das ist es nicht. Ja, es wird tiefer gehen für ihn. Ja. Aber da, also ich habe per se nichts gegen ihn so, je nachdem, in welchem Film er mitspielt. Aber naja, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich mag ich keinen seiner Filme wirklich gerne.
Wie gesagt, nenn mir mal den einen Film, wo du sagst, oh, Rob Schneider, da
ja,
war der da gut.
Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Aber ich sag mal, gegen ihn als Mensch habe ich nichts. Er hat halt irgendwie komische Rollen und komische Filme und keine Ahnung was. Und hier war es halt auch so, ich gucke in sein Gesicht und mir so, oh, nee. Von daher, so lange wie Thomas habe ich nicht gebraucht.
Es wurde schlimmer, sagen wir
ja,
so.
Aber das ist aber Rob Schneider auch keine Kunst. Ja, das ist keine Kunst, den nicht zu mögen. Also den Darsteller, den Menschen, über den kann ich nichts sagen. Das ist bestimmt ein netter Dude, keine Ahnung. Aber so, er ist halt immer nervig. Und das ist ja auch seine Nische. Ich meine, dafür wird er halt gebucht. Wenn es das nicht gäbe, dann würde er gar keine Filme drehen.
Mhm. Ansonsten würde ich noch eine Sache einwerfen, die ist mir jetzt beim erneuten Sichten aufgefallen. Es gibt so im Mittelteil so ein bisschen das Logikproblem. Klar, bei dem Film sollte man jetzt sowieso nicht so drauf blicken, aber er flieht ja dann aus dem Gefängnis und ist dann plötzlich aus dem Gefängnis dann raus in einem Leichensack. Und aber das Geilste ist, da musste ich wirklich laut lachen bei der Szene, wie er sich reinschleicht mit seinem Riesenroboter in das Büro von Jürgen Prochnow bei der Polizei. Und du denkst so, hä? Wie geht denn das jetzt? Ist er mit einem Lastenaufzug da hochgefahren oder was?
Also für alle, die den Film nicht gesehen haben und immer noch zuhören, es geht nicht um Sly jetzt, es geht um Rico, um die Figur des Rico.
Ja, genau.
Der Bösewicht.
Ja, dieser Roboter ist aber doppelt so groß wie er. Also das ist wirklich
ja, so, denkst du so, hä, wie geht denn das? Was soll das?
Es ist mir aber vollkommen scheißegal, weil dieser Roboter einfach geil ist.
Der Roboter ist geil, super. Das gebe ich dem Film ja
der
auch.
Der hat so ein cooles Design. Ich habe keine Ahnung, ob der aus den Comics stammt in der Form oder ob sie den extra für den Film designt haben. Ist mir vollkommen egal, der Typ ist geil, ja.
Genau.
Aber das ist meine Direktive. Krüüüüüüüüüüüüüüüü. Geil.
Aber das Witzige ist ja, Thomas meinte vorhin, wenn den Fakten, die haben diesen Judge Death nicht genommen, weil das wäre zu aufwendig gewesen.
Ja.
War dieser Roboter weniger aufwendig? Ich meine, da ist nicht den ganzen Film drin,
offensichtlich
aber.
Offensichtlich schon.
So, okay.
Ich würde sagen, er sieht einfach geiler aus. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Judge Death aussieht, aber der Roboter ist geil.
Der ist geil.
Ich mag die Farbe, ich mag seine Form, ich mag seine Gesichtsausdrücke, ich mag den Typen einfach. Ich will auch so einen.
Ja, nehme ich auch. Ist ja bald Weihnachten, ne, Thomas, hier. Notier mal.
Ja, ich schicke euch einen, ja. Aber der ist auf mich programmiert, ne?
Die scheinen ja aber sehr leicht, also er scheint ja sehr leicht zu manipulieren zu sein.
Das stimmt, ja.
Das haben wir ja gesehen hier. Also ein paar Drähte verändert und schon passt es. Also kriegen wir hin.
Was sagt ihr zum Finale? Ich finde, das ist ja immer so einer der größten Schwachpunkte des Films, weil da einfach plötzlich dann alles vor die Hunde geht. Und dieses, das ist mir auch wieder aufgefallen, wie schnell dieses Labor am Ende explodiert. Nur weil einer mal kurz eine Konsole abgeballert hat, dann explodiert danach einfach alles. Das war
das. Ja, das Finale ist eh so sehr ruckzuck, ne? Also ich habe dann auch mal auf die Uhr geguckt und dachte, das geht doch gar nicht mehr so lange, wo das Finale noch gar nicht richtig angefangen hat. Mhm. Dachte mir, hä, wir haben nur noch so 13 Minuten auf dem Tacho, so mit Abspann oder irgendwie sowas, also 15. So, da ist ja nicht mehr so viel Zeit und das geht halt dann auch relativ flott rum. Ja, das ist ein bisschen Sparkurs, stimmt leider.
Ja, aber ganz ehrlich, also auch hier mit der Technik. Also ich meine, wer kennt es doch, je fragiler die Technik, also je hochwertiger die Technik, desto fragiler. Ich meine, überleg mal, früher hast du dein Nokia 3210, hast du gegen die Wand geknallt, alles ist gut. Jetzt fällt dir dein Smartphone aus einer Höhe von 20 Zentimeter auf den Boden kaputt.
Aber es explodiert also, dann nicht.
Noch nicht, warte noch 2-3 Jahre.
Nein, doch, die nächste Generation, genau.
Dafür explodieren jetzt irgendwelche E-Roller oder sonst irgendwas. Also oder AirPods oder so. Ja, also, come on.
Und man merkt irgendwie, dass vielleicht am Ende des Films denen auch das Geld ausgegangen ist. Für, also, ne, weil er versucht ja dann noch seine Klontruppen zu aktivieren, die zu 60% fertig sind. Und du hast ja so 1-2 Shots auch mit diesen Dingern. Und danach sind die einfach alle tot und haben keine Bewandtnis mehr, obwohl er sie ja noch versucht, alle zu erwecken, um ihnen zu helfen. Und da dachte ich mir so, vielleicht ist denen da einfach das Geld ausgegangen und irgendwann hat am Set gesagt so, ey, nee, das kriegen wir jetzt nicht mehr umgesetzt, dass die einfach sterben und gut ist.
Das hat auch wer am Set gesagt, ey, die sind nur zu 60% fertig, das geht nicht.
Genau.
Ja, obwohl die hätte ich wirklich gern gesehen, weil die sehen schon ganz cool aus, ne? Und ich dachte, oh.
Die sahen cool aus, ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe mich allein schon gefreut, dass sie überhaupt da waren. Ne?
Du nimmst alles, was da. Oh, ja, ist ja schon.
Mir hat es gefallen, dass hier ist, also wenn ich jetzt, ich will jetzt nicht groß schon den Vergleich zu Dread ziehen, ja, aber wir haben hier relativ viel Abwechslung. Wir haben viele Schauplatzwechsel. Mal sind wir in so einem rostigen Knast, mal sind wir auf der dreckigen Straße, dann sind wir in diesem Justizgebäude, dann sind wir im Ödland, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ich freue mich über sowas immer. Diese Redneck-Familie finde ich super, diese Kannibalen. Mhm. Und diese eine Figur, Mean heißt er, so ein Mensch-Roboter-Mix, ja, ist super, der quasi nur einen Arm hat und an dem hat er auch irgendwie nur eine Klinge und so dran, ja, und dann noch gefragt wird, hast du auch einen Löffel dafür für dein Besteck? Ja, ich fand das super. Also, ja, hat mir total gefallen. Ich mag das, wenn wir so eine Abwechslung drin haben. Und dementsprechend war ich auch super glücklich, dass dann einfach nochmal diese Klone gezeigt wurden, so, die noch nicht fertig waren, so, die halb wie eigentlich mehr wie Mutanten aussehen. Hm. Gefällt mir. Freue ich mich immer über sowas.
Oh, halbfertige Mutanten.
Ey, besser halbfertig als gar keine.
Hauptsache mutiert.
Genau.
Eben.
Aber die Kannibalenfamilie, da muss ich dir recht geben, die hat echt Spaß gemacht. Die hat den Film auch nochmal in diesem Endteil so ein bisschen so rausgeholt. Was ich nur blöd fand, dann taucht ja Max von Sydows Charakter dann ganz kurz auf, ballert rum und wird dann direkt abgemetzelt. So. Und du denkst so, oh, musste das jetzt unbedingt sein?
Ja, weil er hat seine Aufgabe erfüllt, so.
Ja, und der war auch teuer bestimmt. Den musst du irgendwann absägen, so. Rob Schneider kannst du bis zum Ende durchziehen. Das ist kein Problem. Der bleibt auch noch gerne extra da, so. Hat ein Dach über dem Kopf, was zu essen, ist doch super.
Und dann gibt's ja auch die Szene bei den Kannibalen, wo dann die Justitia kurz zu sehen ist als Statue, so aus dieser alten Welt. Und da ist mir dieses Mal was aufgefallen, wahrscheinlich, weil es einfach schon so spät war und ich müde war. Aber diese Riesenfigur von Justitia hatte wirklich große Brüste, muss ich gestehen.
Ey, worauf du achtest, ey.
Das ist mir sofort ins Auge gestrochen. Ich weiß nicht warum.
Hab ich nicht drauf geachtet.
Naja, wenn die so Mannsbilder wie Sly groß saugen muss, so die, in ihrer Mutterbrust, dann ist auch ordentlich was.
Ich dachte mir dann wahrscheinlich nur, die Gerechtigkeit braucht einfach
ein Dekolleté.
Keine Ahnung. Ja, so. Da habe ich mich nur gefragt, wie die Kulissenbauer, wie sie da irgendwie zu diesem Punkt gekommen sind und dachten so, komm, lass uns das mir mal ein bisschen aufbohren.
Gib der mehr.
Habt ihr noch was?
Vielleicht noch, dass ich überrascht war, dass der Film gar nicht so unblutig ist. Also ich hatte den jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Wir sehen ein paar blutige Einschüsse und wir sehen eine Leiche, die gegrillt wird. Und wir müssen unbedingt eine Logikproblem, also in Anführungszeichen Logikproblem ansprechen. Und zwar, Dredd ist ja der Gute, ne? Mhm. Trotzdem tötet er haufenweise andere unschuldige Polizisten.
Oh ja, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen dieses Mal. Und das würde, glaube ich, der Comic Dredd nicht machen.
Nee. und jetzt wird auch gar nicht kritisch damit umgegangen. Es ist einfach so. Und da muss man ja sagen, die sind ja nicht die Bösen. Die machen einfach nur ihren Job, haben keine Ahnung. Für sie ist ja Dredd der Verbrecher. Für sie ist er ein Mörder. Er wird ja angeklagt für Mord. Ja? Also die machen nichts Verkehrtes. Die machen nur ihren Job. Es sind seine Kollegen. Und ohne mit der Wimper zu zucken, mäht er den nieder und lässt sie explodieren und alles. Und es wird null zum Thema gemacht. Also das fand ich wirklich so
ganz
schwierig.
Ganz im Gegenteil, sondern am Ende kommt er ja dann raus aus dem Justizgebäude, völlig zerbeult und ich hab's geschafft. Und dann applaudieren sie ihn ja so von wegen so, hey, geil, hast du gut gemacht. Und alle denken sich so, geil, du hast 3 von uns gekillt, geil, gut gemacht. Und da wird er ja gefragt, ob er quasi den Rat ja mit übernehmen möchte, um die Stabilität von Mega City One zu gewährleisten. Und er so, nein, ich muss auf die Straße. Und da hätte ich mich gefreut, wenn sie da einfach was damals eingebaut hätten und gesagt hätten, wir haben hier eine Dredd, die deutlich mehr Grips in der Birne hat als ich. Vielleicht nehmt die doch. Aber nö, gar nicht, sondern es endet wie so 90er-typische Blockbuster-Kinofilme enden müssen. Und denkst du so, vertane Chance, ja.
Naja, jetzt, wo es für den Polizisten tot sind, muss er auch auf die Straße. Er hat sich ja selber abgeknallt. Wir haben gerade Personalmangel da, ne?
Und ganz ehrlich, es hätte auch nicht gepasst. Ich meine, die Frauenfigur hier in dem Film, die eine, die hat den ganzen Film über nicht wirklich was zu tun. Und am Ende soll die auf einmal Verantwortung übernehmen. Das wird nicht passen.
Sie hat ihn verteidigt vor Gericht?
Ja, aber auch, ne, du kannst ja hier, wie heißt diese schwedische Studie? Ich weiß es gar nicht. Das ist, wo wir bei Predator hatten. Da ist ja die Frage sie denn wirklich irgendwas zu tun? Nein, was macht sie? Sie ist nur für Slider.
Sie reagiert sie nur, das
genau,
stimmt.
Sie reagiert nur, sie verteidigt ihn. Später arbeitet sie mit ihm zusammen, hilft ihm. Aber sie ist eigentlich nur für ihn da. Genauso, wir haben noch eine zweite Figur. Das ist diese asiatische Wissenschaftlerin, die eigentlich auch nur die Funktion hat, ich bin Asiatin, ich bin schlau und ich stehe auf böse Jungs. So, das ist alles.
Die ist wirklich furchtbar geschrieben, ja. Okay, fassen wir kurz zusammen. Der Film hat seine Fehler, aber er macht verdammt viel Spaß, auch heute noch.
Absolut.
Absolut, ich mag den. So, ich kann auch verstehen, wenn Leuten das ein bisschen zu dumm ist, aber ich habe da meinen Spaß dran.
Okay. Wollt ihr noch was zu Judge Dredd? Sonst würde ich jetzt weitergehen.
Gehen wir mal weiter.
Wir gehen mal weiter.
Gott, dann machen wir jetzt einen Zeitsprung von 17 Jahren und springen in das Jahr 2012. Und zwar als Dredd in die Kinos kam. Regie hatte geführt, offiziell bei IMDb hinterlegt, Pete Travis. Den kennt man von so geilen Filmen wie Vantage Point und The Gunman. Die große Frage stellt sich aber, ob er tatsächlich Regie geführt hat. Weil das Drehbuch stammt vom Alex Garland. Den kennt man von so Filmen wie Ex Machina und Civil War und vielen anderen Filmen. Und in verschiedensten Interviews und Gerüchten wurde mehr oder weniger bestätigt, dass er nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, sondern auch komplett den Film inszeniert hat. Mhm. Aber bei IMDb und auch bei anderen Sachen steht er halt nicht als Regisseur drin, sondern da steht halt der Pete drin. Genau, wir haben Darsteller Carl Urban, Olivia Thirlby und Lena Headey. Headey? Ich weiß es gerade gar nicht. Und worum geht's denn, Ding Dong? Jetzt wird's wahrscheinlich ähnlich klingen von der Story, aber...
Ja, das klingt ähnlich. Also ich muss auch sagen, ich habe mir einfach den ersten Teil, den ich als Einlösung hatte, habe ich einfach stehen gelassen, habe nur was hinten dran geklatscht. Also ich mache jetzt die Kurzform. Also wir sind immer noch im Ödland. Ja, also es gibt immer noch Megacities, die sind immer noch groß, es gibt immer noch viel Verbrechen. Es gibt immer noch Judges, die deswegen da sind, um das Verbrechen einzudämmen. Dredd ist immer noch besonders gut in dem, was er tut. Und jetzt kommt der Unterschied. Gemeinsam mit einer Rekrutin wird Dredd zu einem Einsatz in einen gigantischen Wohnblock gerufen. Dort angekommen, verriegelt die brutale Drogenbaronin Mama alle Ausgänge, um den beiden Judges mit ihrer Verbrecherarmee den Garaus zu machen. Doch obwohl eingesperrt und zahlenmäßig weit unterlegen, hat Dredd nur eines im Sinn, Mama ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
Ja, da brauchst du auch nicht spoilern, da ist alles erzählt.
Genau, das ist ja auch die komplette Geschichte, da kommen wir gleich noch zu. Also das passt tatsächlich auf den Bierdeckel. Das
ist der gleiche Bierdeckel, auf dem auch Predator steht.
Nee, genau, da brauchst du auch nicht spoilern. So ein paar einzelne Momente, aber ja. Okay, genau, wie stehen wir zum Film, beziehungsweise Erstsichtung, wie oft gesehen? Ich fange wieder an, ich habe ihn damals relativ zeitig gesehen, bin mir aber gar nicht so sicher, ob ich ihn... Nee, im Kino habe ich ihn nicht gesehen. Ich weiß noch nicht, warum. Aber hat ihn dann auf jeden Fall auf DVD oder Blu-ray dann zu Hause und habe ihn geguckt und fand ihn bei der Erstsichtung ultra cool, weil der halt so nihilistisch ist. So dieses brutale ne, satirische, konsequente einfach so runterbricht. Und das kann ich mal sagen, ich feiere Carl Urban in dem Film total. können wir gleich nochmal besprechen, ob das bei euch anders ist. Genau, und hat ihn jetzt danach nochmal irgendwann zwischendurch gesehen gehabt und jetzt wieder. Und er wird ein bisschen schwächer für mich an manchen Stellen. Er ist jetzt auch nicht perfekt. Er ist eher das, was er sein will. Und das ist in Ordnung für mich zumindest. Aber ich habe jetzt keine neuen großen Schwächen jetzt entdeckt bei der erneuten Sichtung. Genau, wie ging es euch dabei, Chaco?
Ich habe den damals aus der Videothek ausgeliehen. Und das war ja damals schon ein recht großer Hype um den. Ich kann mich erinnern, dass auch gerade im Internet die meisten total begeistert waren. Und ja, Action-Highlight und hast du nicht gesehen. Das war ja auch so die Zeit, als The Raid rauskam oder ein Jahr später oder so. Ne? Und ich habe diesen Film gesehen und dachte mir, ja, achselzuckend fand ich jetzt nicht so toll. Und habe ihn dann auch wirklich die nächsten Jahre komplett ignoriert. War immer so irgendwie der Einzelgänger, der gesagt hat, also ich fand den jetzt nicht wirklich geil, sorry. So, da gucke ich mir lieber nochmal so Raid an, deutlich lieber. Ja, und habe ihn jetzt für den Podcast nochmal geguckt. Ich verrate gleich, wie ich ihn jetzt fand.
Ich habe so eine Tendenz.
Ich glaube, nicht geändert haben.
Ja, es dürfte jetzt wenig überraschen, dass es bei mir ähnlich war wie bei euch. Ich habe ihn auf DVD oder Blu-ray gesehen, kurz nachdem er halt rauskam, weil Science Fiction und ich mag Science Fiction, das ist der Grund. Ich mochte den damals, fand den jetzt aber auch, so wie Jaco, nicht so den Überfilm, ne? Als der so das Action-Highlight, die Action-Granate. Fand ich jetzt gar nicht so, ne? Also gerade, weil ich meine, The Raid war zuerst.
Mhm. War zuerst, ja. Ja, vorher, glaube ich.
Ich bin mir ziemlich sicher, weil für mich war das immer so, das ist The Raid in der Zukunft. Weil die Story ist halt mehr oder weniger die gleiche. So. Ja. Und ja, war okay, war nett, aber einfach nicht der Überfilm. Und daran hat sich jetzt auch für mich nicht so krass viel geändert.
Ja. Ich muss auch dazu sagen, also ich habe ja vorher gesagt, weil die Kritik und die allgemeine Meinung so gut waren und dann ist man enttäuscht. Also das war es doch nicht mal. Ich hätte auch, glaube ich, ohne dieses Feedback gesagt, ja, der Film juckt mich jetzt nicht wirklich. Also nicht irgendwie nur, weil ich dachte, oh, da kommt jetzt was richtig Geiles, sondern selbst wenn ich den neutral gesehen hätte, hätte ich gesagt, okay.
Ja, da stimme ich dir zu.
Wobei ich ja echt gestehen muss, der Vergleich mit The Raid ist auch wirklich ein bisschen unfair, weil The Raid
ist unfair, ja.
Einen deutlich anderen Fokus als Martial-Arts-Film auch hat und deutlich was anderes offenbart und hier ist es halt eher diese Schusswaffen-Thematik.
Ja, es wurde aber trotzdem natürlich immer wieder gebracht aufgrund des Settings und so weiter und so fort, weil es ein Jahr später war und weil es auch so als Action-Highlight eben verkauft wurde, was The Raid ja nun mal, also rein handwerklich natürlich war.
Klar.
Und immer noch ist. So.
The Raid ist bei mir, das kann ich auch schon sagen, weit über Dread. Ja. Ne? Also weit über Dread. So. Genau, aber kommen wir erstmal zu so Allgemeinkram. Wo ist er derzeit zu sehen? DVD, Blu-ray, 4K, digital zu leihen natürlich. Ich habe ihn gebucht auf einem Extra-Kanal auf Amazon, den ich noch nicht hatte. Mittlerweile habe ich, glaube ich, 8-mal abonniert auf Amazon. Das ist echt witzig. Und gleich wieder gekündigt. Da konnte man den gucken. Ich weiß gar nicht, wie der hieß jetzt, der Extra-Kanal.
Ich habe den auch abonniert. Und gut, dass du sagst, ich habe den noch nicht wieder gekündigt. Muss ich mal dringend machen, bevor die Woche rum ist.
Da solltest du es machen. Du hast ja nur 7 Tage Zeit. Danach musst du halt einen Monat zahlen. Und hast.
Und vor allem habe ich auch geguckt, da interessiert mich sonst weiter nichts. Also das kenne ich alles schon. Ich muss dringend kündigen, mal heute Abend noch.
Meine Theorie ist ja, die würfeln diese Kanäle einfach immer wieder zusammen und da finden ganz viele neue. Das macht so eine KI, glaube ich, im Hintergrund.
Ich war auch ganz erstaunt. Ich dachte, ach scheiße, den hast du bestimmt schon mal abonniert. Da kannst du bestimmt kein Probe abonnieren. Dich nicht. Die heißen ja auch alle gleich. Deswegen weiß ich das auch.
Genau, und dann so ein bisschen zu Wissenswerten. Carl Urban bestand darauf, dass der Loremaster, sein Motorrad, dass er das selbst fährt. Und das waren übrigens selbstfahrende Motorräder, die gebaut worden sind. Ne, in der 95er-Version waren das ja eher die so umhergefahren worden sind, mit so Unterdingern quasi. Und die konnten tatsächlich fahren.
Ja, wäre auch schwierig geworden, die in der 95er-Version konnten auch fliegen.
Ja, genau.
dann wäre Sly auch selber geflogen, wenn die fliegen können.
Dann kommen wir zu der Kontroverse, die der Film natürlich nicht hat, weil Carl Urban weigerte sich zu jedem Zeitpunkt während der Dreharbeiten des Films oder sogar zwischendurch zu lächeln oder den Helm abzunehmen. Er sprach mit einem amerikanischen Akzent und behielt die ganze Zeit seinen finsteren Blick und blieb ernst, um im Charakter zu bleiben. An einem Punkt machte ein Besetzungsmitglied sogar einen Witz am Set, und so dass überall gelacht wurde, und Urban gab ihm daraufhin den Dread-Blick, was die Person dazu veranlasste, sich sofort zu entschuldigen.
Also ich hoffe ja, der hat den Helm wesentlich nach Feierabend abgenommen, weil der muss dann so gemockt haben nach ein paar Wochen.
Das erinnert mich an Viggo Mortensen, der ist doch auch bei Herr der Ringe immer mit seinem Schwert und alles durch die Gegend gelaufen. Ja, ja, der wurde auch mal von der Polizei angehalten, ne? Irgendwie Burger essen war oder so mit seinem Schwert.
Also ich finde so Method Acting ja eigentlich immer ganz interessant. Ich halte es für ein bisschen krankhaft manchmal so, wenn Leute da gar nicht aus ihren Rollen rauskommen. Aber ganz ehrlich, für so einen Film wie den hier, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also wenn Daniel Lewis das irgendwie macht und da irgendwie im Wald lebt, soll er machen. So, aber das finde ich jetzt, als würde du sagen, oh, ich muss in dieser Rolle bleiben, weil sonst ist das nicht authentisch. Aber das, ganz ehrlich, da merkt man, was der sonst so für Filme dreht. Dann denke ich, das ist dann Macbeth oder so.
Vor allem muss es ja auch geil am Set beim Dreh einfach gewesen sein, wenn der Regie-Assi dann quasi zu ihm hingeht und sagt, ey, hör mal zu, Karl, mach mal das und das und das, und er dreht sich um so. Ja. Geil. Okay, dann das nächste. Bevor der Film herauskam, bestätigte Carl Urban, dass im Gegensatz zu vorigen Judge Dredd-Filmen die Hauptfigur der Hauptfigur niemals erscheinen würde. Also quasi, ne, das, ne, der Helm drauf bleibt, etc., um der Comicfigur treu zu bleiben. Dann im Klassenzimmer in Peachtrees, also in diesem riesen Gebäude, so wie im Einkaufszentrum, ist die amerikanische Flagge zu sehen. Das haben wir übrigens im Original, also 95er Version nicht. Und auf der Flagge, die amerikanische Interpretation dieser Flagge quasi, gibt es nur 6 Sterne, die diese Megastädte präsentieren. Da gibt es zum Beispiel Texas, Megacity 2, glaube ich, und 3 und noch so paar andere. Genau, dann hatte ich schon gesagt gehabt, in einem Interview enthüllte Carl Urban einmal, dass Alec Garland die Regie geführt hatte. Das ist aber niemals richtig offiziell bestätigt worden. Und das würde tatsächlich dem Film als seinen ersten Spielfilm darstellen. Dann die Figur von Mama wurde ursprünglich als ältere Frau geschrieben. Aber die Schauspielerin überzeugte dann Alex Garland, sie zu einer Person mittleren Alters mit einem Männerhass zu machen. Also die war ursprünglich anders geplant, aber im Gespräch dann wurde sie umgeschrieben.
Die haben doch einfach nur Meryl Streep nicht gekriegt. Die einzige Frau, die ältere Rollen spielt in Hollywood.
Ja.
Glenn Close.
Ja gut, die beiden. Das ist wie Arnie und Sly. Wenn der eine nicht kann, dann kommt die andere.
Dann was sehr, sehr Witziges. Der Slow-Motion-Sound-Effekt basiert auf einem Justin Bieber-Song, der mit einer Geschwindigkeit von 1 zu 800 der normalen Geschwindigkeit verlangsamt worden ist. Kannst du auch auf YouTube, kannst du dir anhören.
Wenn ich jetzt noch einen Justin Bieber-Song könnte, dann könnte ich jetzt spekulieren, aber ich habe keine Ahnung.
Und vor allem, wie man auf die Idee gekommen ist, das so zu machen, damit man diesen Soundeffekt generieren kann. Aber
vielleicht haben sie sich gedacht, so irgendwas muss es ja gut sein, gucken wir mal.
Genau, ansonsten, das hattest du schon angesprochen, Jaco, beide Dredd-Filme haben tatsächlich die gleiche Spiellänge, jeweils 96 Minuten ungefähr. Genau, ansonsten noch das Box-Office. Das Budget lag bei 50 Millionen US-Dollar, also deutlich schmalspuriger als die 95er-Version, wenn man da noch die Inflation betrachtet, und konnte weltweit nur rund 41 Millionen US-Dollar einspielen. Das heißt, er hatte damals so einen gewissen Kultcharakter und es wurde so im Gespräch zu Gespräch ja immer so weitergetragen, aber die Leute sind nicht ins Kino dafür gegangen. Dafür war er dann nachher, glaube ich, eher auf DVD, Blu-ray und ne, im Heimkino deutlich erfolgreicher.
Ja, oder halt wieder in der Filmblase einfach so. Mhm, die Leute, ja, die das halt extrem gucken, aber das normale Publikum interessiert es halt nicht.
Ja, ja, finde ich aber bei dem Film jetzt auch nicht so wirklich verwunderlich. Ne? Du hast keinen super bekannten Cast. Ich meine, klar, Carl Urban kennt man irgendwo mittlerweile für The Boys.
Mittlerweile,
aber,
genau.
Aber trotzdem,
den kennt doch auch nicht der normale Kinogänger.
Eben, es so. Ist trotzdem jetzt niemand, das ist kein Zugpferd so.
Nein. Ja?
Und dieses Setting an sich, also wir sind jetzt nicht irgendwie hochfuturistisch unterwegs, sondern ja, ich kann es schon verstehen, dass der jetzt nicht unbedingt gezogen hat so.
Ja. Okay, dann würde ich auch zu der gleichen Frage kommen wie bei der 95er-Version. Wie fandet ihr denn den Einstieg?
Ja, ich habe ja jetzt schon gerade gesagt, dass er nicht hochfuturistisch ist. Ne? Und das, ich hatte ihn jetzt schon länger nicht mehr geguckt und konnte mich einfach nicht mehr ganz so an alle Details erinnern. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass der nur partiell futuristisch ist. Mhm. Das ist ja sowas, das hatten wir auch bei The Running Man schon kritisiert. Der hat, ne, da fahren ganz normale Autos auf, ich sag mal, Highways, die ähnlich aussehen wie unsere. Mhm. Die Gebäude, ja, okay, wir haben Peachtrees als großes Hochhaus, das so eine Bunkerfunktion hat. Ja, okay, das hat einen gewissen Touch, aber eigentlich ist das einzige wirklich futuristische an diesem Film, meiner Meinung nach, die Judges, ne, mit ihren Outfits und mit ihren Motorrädern. Das hat so einen futuristischen Touch. Alles andere finde ich persönlich jetzt ja, also eher nahe Zukunft als ferne Zukunft. Mhm. So. Und das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Mhm.
Da bewegen sie sich auch weit weg von der Comicvorlage, die ja eher so 95er mit fliegenden Gedöns und allem drum und dran quasi beinhaltet und weit ja nach der Apokalypse auch spielt. Ich glaube 100 Jahre oder so, ich weiß es gerade gar nicht. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Aber hier hast du ja wirklich Straßen, die sehen aus wie Los Angeles heute.
Ja, ja.
Ne? Also das ist, und das Setting ist ja auch, ne, statt New York haben wir jetzt tatsächlich dann die Westküste für Mega City One. Aber den Soundtrack, den mag ich irgendwie. Der ist so, der treibt das gut voran, finde ich.
Hm. Hab ich jetzt gar nicht mehr im Ohr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, beim Setting muss ich halt auch sagen, das erinnert wirklich eher an so einen Gangfilm, der halt auch genauso gut 2010 hätte spielen können, bis auf so ein paar kleine Details. Und ich habe mich diesmal versucht, dann noch mehr auf die Action zu konzentrieren, weil ich ja wusste, okay, der Film, der hat keine tolle Geschichte und letztes Mal hat er mich so auch so ein bisschen rausgekegelt. Aber die Action, die soll ja ganz groß sein, die hat mich letztes Mal auch ein bisschen kalt gelassen. Und ich muss sagen, auch da diese Eröffnungsjagd auf dieses Auto, das ist natürlich keine schlechte Actionsequenz, aber es war auch so, hat mich wieder sehr kalt gelassen. Also dieser Film hat auch da schon nichts mit mir gemacht, großartig. Wobei mich der andere Judge Dredd ja durchaus gleich reingeholt hat in dieses Film, in diese Welt. Und das war wieder so, es interessiert mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich versuche, dass es mich interessiert, aber es macht nicht viel mit mir, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wisst ihr, an was mich der Look erinnert hat? An Elysium. Mit Matt Damon müsste es gewesen sein, ne? Stimmt, nur, ja, dass Elysium ähnlich aussieht, aber viel futuristischer wirkt.
Das stimmt.
Also der hat diese Elemente drin, die ich mir hier vielleicht gewünscht hätte, damit das Ganze so, ja, einfach noch so was Zukunftswegweisenderes irgendwie mit drin hat, ne? Mit den Exoskeletten und mit dieser Raumstation, die wir haben. Das finde ich schade.
Ich habe mich halt immer gefragt, was der Ansatz war von Alex Garland, ne? Und ich glaube, es ging tatsächlich eher darum, natürlich das Budget ist ein großes Thema, also es konnte jetzt nicht mehr sowas Ausuferndes sein, weil ich glaube, hättest du die 95er-Version auf das Jahr 2012 übertragen mit aller Opulenz, dann wärst du bei 180 Millionen gelandet.
Wenn nicht sogar mehr.
Wenn nicht sogar mehr, ne? Gehe ich fest von aus. Mit allem drum und dran, Ödland, Szenerien, ja, und sonstigen. Klar geht's auch manchmal günstiger mit manchen Regisseuren, aber ich glaube, so insgesamt wäre es das gewesen. Und was er halt eher in den Vordergrund stellt, ist halt wirklich dieses brutale, nihilistische. Aber was ich natürlich da gleichzeitig kritisiere, ist, dass dieser satirische Aspekt beziehungsweise diese Kritik an diesem System der Dreads, ne, von wegen, ich bin das Gesetz, ich darf exekutieren, wenn jetzt jemand einen Judge angreift beispielsweise. Und du erfährst auch wenig von dieser Gesellschaft. Warum gibt's jetzt diese riesen Tower? Warum gibt's jetzt da diese Drogenkämpfe? Warum hat das keiner vorher betrachtet oder beleuchtet? Warum gibt's denn zu wenig Judges beispielsweise, die da, dann haben wir ja später auch noch, das ist ein Spoiler, das erzähle ich später, aber da fehlt so ein bisschen so dieser Rahmen. Aber was der Film mir total gibt, ist dieses Brutale, das kann er total gut an verschiedensten Stellen, und dieses nihilistische, actionreiche, was sehr, sehr nah an den Figuren einfach bleibt. Und da nimmt er mich immer mit. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber trotz, dass da jetzt wirklich keine Charaktertiefe oder sonstiges entsteht, bin ich sehr nah an, einfach an dieser Figur, und das hat so ein bisschen Videospielcharakter natürlich, wie er sich da so hochkämpft oder hochgekämpft wird in dem Haus, also zur Erklärung, es wird ja nachher abgeschottet, ja, etc. Aber da bin ich immer drin. Außerdem hat der Film eine Gatling. Da bin ich ja immer
Also ich muss sagen, bei mir ist es anders. Also ja, die Action ist schon gut an und für sich, ne? Sie ist gut inszeniert. Aber sie hat mich irgendwo trotzdem ein Stück weit kalt gelassen. Und es lag für mich auch daran, dass mich die Figuren kalt gelassen haben. Judge Dredd hat in der 95er-Version eine Persönlichkeit. Hier hat er sie gar nicht. Er ist eiskalt, er zögert nicht, er lässt seinen Helm auf, was auch so eine gewisse Distanz schafft zwischen mir und der Figur. Und Anderson als Figur, sie ist ein Mutant und ist medial veranlagt, ne? Aber auch sie kriegt davon abgesehen nicht wirklich eine Persönlichkeit, außer sie ist so ein kleiner Außenseiter und man sagt von ihr, die schafft es wahrscheinlich eh, ne? Die hat es ja eigentlich gar nicht verdient, ein Judge zu sein, die liegt unter der geforderten Mindestpunktzahl. Aber mehr kriege ich nicht. Und das ist mir persönlich einfach zu wenig, um Interesse an den Figuren zu haben.
Bin ich voll bei dir. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, dieser Dredd ist so unnahbar, diese Figur. Also der ist mir komplett egal. Dadurch geht auch dieser satirische Ansatz, finde ich, so ein bisschen verloren, weil, sagst du selbst gesagt, Thomas, der wird dir gar nicht groß thematisiert. Also man muss das jetzt nicht einem Fett aus Brot schmieren. Das müsste sich eigentlich aus der Story selbst ergeben, aus dieser Selbstjustiz und so. Aber das fällt dir so komplett unter den Tisch irgendwie. Es wird alles einfach nur der Action geopfert. Und auch wie hieß die seine weibliche, der Sidekick, die Mutantin?
Anderson,
genau. Die sollte wahrscheinlich diese emotionale Komponente so ein bisschen reinbringen, aber auch die, das hat für mich gar nicht funktioniert. Also das ist für mich auch völlig kalt. Das ist mir egal. Es gibt nur einen Moment, wo es ein bisschen emotional war, und das war, als die in dem Apartment waren, wo die sich da verstecken bei dieser einen Frau, und die erzählt dann, ja, ihr Mann ist, dann sehen die, ihr Mann ist noch draußen und unterwegs, und dann seht ihr dieses Foto und dann so, oh, den haben wir vorhin abgeknallt, das sagen sie ja natürlich nicht. So, ne, und die hat auch noch ein Kind zu Hause. Das ist das einzige Mal, wo so eine Figur irgendwie so, oh, das ist jetzt ja scheiße für die. Also, wo man so ein bisschen dann irgendwie rankommt, aber das ist halt irgendeine Nebenfigur, die danach auch weg ist.
Ja, vor allem dieser Moment, auch diese Reue, die Anderson in dem Moment empfindet. Ja? Mhm. Das ist so kurz angeteasert, sage ich jetzt einfach.
Dann war es das auch
danach, eben, danach spielt es keine Rolle mehr. Ich meine, okay, jetzt kann man sagen, die sind gerade in Lebensgefahr, und aus ihrer Sicht, sie ist Rekrutin, sie ist neu, sie hat sowas noch nie erlebt, die hat gar keine Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Das ist dann was für einen Psychiater, was man danach am Tagesende macht. Ne? Aber trotzdem, für mich, für die Figur, ist es dann doch zu wenig irgendwie.
Ja, weil sie bringen diesen Moment ja scheinbar bewusst, um sowas zu erzeugen. Und danach kommt sowas nie wieder. Obwohl da so viele Leute sterben, das ist dann auch so ein bisschen, warum ist denn das denn überhaupt drin?
Naja, ich habe das so interpretiert, dass es halt der Kontrast sein soll zu Dredd, der ja wirklich komplett so, das ist das Gesetz und Gesetz funktioniert so und ist so und ich halte mich dran und es gibt keinen drüber nachdenken und sowas, ne, sondern ich fahre da eine ganz klare Linie, und sie ist so die Menschlichkeit, die halt mit reinschwappt, ne, und die dann das Ganze so aufzeigt, so als Kritik, das ist die minimalste Kritik vielleicht an der Figur von Dredd, durch sie, dass wir eine andere Perspektive kriegen von, okay, ist es vielleicht doch nicht so gut, was er da macht, ne, so, und ne, am Ende, ja, egal, das kommen wir zum am Ende hin. Ja, aber
ja, wie gesagt, es gibt halt diesen einen Moment und dann praktisch nie wieder. Und das ist dann halt auch so Alibi irgendwo. Aber egal. Und zur Action wollte ich noch sagen, es gibt viel Action, aber ich finde CGI-Blut, es ist immer wieder hässlich. Ja, das ist halt manchmal so, aber ich finde, jetzt ist es besonders hässlich.
Ah, ich will nicht mal sagen, dass es hässlich ist, aber ich muss sagen, ich erkenne es halt als so. Also es hat nicht diese gleiche Wirkung wie Blutpäckchen.
Ja.
Es ist einfach so, wenn jetzt sind wir ein anderer Film, wenn ich Robocop nehme und da wird jemand zersiebt und du hast diese ganzen Blutpättchen, die aufplatzen, ja, und das sieht einfach so viel krasser aus und plastischer und irgendwie auch, ja, dadurch in Anführungszeichen beeindruckender, mitreißender als diese CGI, dann gebe ich dir schon recht. Ja, wobei CGI sah schon viel schlechter aus als hier. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ja, natürlich. Also ja, in anderen Produktionen, die da weit drunter liegen, ist auch okay. Aber das stört mich halt immer wieder. Aber gut, das ist mein altes Mann-Problem. Das ist einfach so. Das ist die heutige Zeit.
Ja, aber ich gebe dir recht, die Schockwirkung fehlt für mich auch ganz oft bei diesen CGI-Sachen, ne? Bei solchen Szenen. Genauso wie mich ja auch immer mir die Wirkung fehlt, wenn es um CGI-Hintergründe geht. Ja, wenn die Kulissen nicht echt sind. Es fehlt mir einfach dieses Haptische. Aber Thomas, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Na, was ich da glaube ich, ist eine Erklärung, weil sie ja wirklich diese vielen Slow-Motion-Effekte ja mit eingebaut haben, wo die Kugeln irgendwo durchdringen. Und ich glaube, es war einfach gar nicht anders möglich, außer sie hätten jetzt wirklich Attrappen gebaut und dann Slow-Mo das aufgenommen. Ich glaube, es war einfacher, das so darzustellen. Und dann haben sie halt das Blut so gemacht. Und vielleicht noch eine andere Erklärung mit dieser Welt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Film gar nicht so sehr als Zielpublikum den normalen Kinogänger hatte, sondern vielleicht eher so die Leute, die diesen Comic auch kennen, die so comicaffin vielleicht auch sind und eher darauf gezielt hat. Warum auch immer, ne? Normalerweise inszeniert man ja Filme eher für die breitere Masse, aber er wirkt zumindest so, weil, ne, Carl Urban, Helm habe ich schon gesagt, gehabt beispielsweise, und die Figur des Dredds ist zumindest was ich kenne, in den Comics auch genau so. Da hast du keine emotionalen Ausbrüche. Was halt fehlt, ist halt diese Kritik an diesem System. Klar, du erkennst irgendwie, dass es viel Armut gibt, dass die Leute irgendwie auch eingesperrt, isoliert sind in diesen Towern. Das gebe ich dem alles, das kann man auch irgendwie sehen. Aber er geht nicht in die Tiefe. Und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt, den dieser Film hat, abseits von dieser Figurentiefe auch.
Weißt du, wie es in den Comics ist? Geht der Comic kritisch mit der Gesellschaft um und mit dem, was die Judges repräsentieren?
Nur aus den Aktivitäten heraus, also was die machen.
Weil wenn nicht, dann könnte man ja, das ist ja die Frage, also wenn das in den Comics auch nicht vorkäme, in einem größeren gesteigerten Maße, könnte man sagen, dass das jetzt Comic, also Vorlagentreue wäre.
Mhm, genau.
Aber ich meinte ja vorhin bei dem anderen Judge Dredd, da, wenn der nicht so humoristisch wäre und das so ein bisschen, fände ich den problematisch. Und hier finde ich das schon problematisch, weil das wirkt auch total unreflektiert, eben diese Gewalt und dieser Polizeistaat, sage ich mal, wo nur das Gesetz zählt und wie das umgesetzt wird, ist shit egal. Und ne, Recht ist Recht und alles andere zählt nicht. Und ja, wenn das so völlig unreflektiert behandelt ist, hat das fast schon was Faschistoides und ist so ein bisschen fragwürdig. Ohne jetzt da das große Moralfass aufzumachen, aber so ein bisschen weiß ich nicht. Das ist mir dann doch zu sehr, ja, ist doch egal. Ja, nee, irgendwie ist es das aber auch nicht. Also auch in so einem Genrefilm bitte ein bisschen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Für mich hat der Film das dadurch ein Stück weit relativiert. Wir haben die Aussage, dass die Polizei am Limit ist und dass sie nur auf 6% der Notrufe eingehen kann.
Richtig, genau.
Dementsprechend, das macht es nicht richtiger, keine Frage. Aber verstehe ich das Vorgehen eher, weil man sagt, wir müssen es beschleunigen, wir müssen irgendwie für Ordnung sorgen. Wir haben nicht die Möglichkeit, wir haben nicht genug Polizisten, wir haben nicht genug Einsatzkräfte, wir haben nicht genug Ressourcen, um das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen. Wir müssen alles ganz schnell durchbuttern und radikal sein, um irgendwie diese Gesellschaft vor dem Zusammenbruch, vor dem Kollaps zu bewahren. Das macht es nicht richtiger, aber es ist für mich zumindest eine Begründung, warum so gehandelt wird, wie gehandelt wird und warum die Leute, die es durchsetzen, glauben, dass sie richtig handeln.
Ich wollte gerade das Moralfass so sehr aufmachen und es gibt deutlich schlimmere Filme als den, auch was das angeht. So, der ist auch nicht schlimm, ich finde es noch nicht schlimm, aber man könnte es in den falschen Hals bekommen, weil es halt so gar nicht thematisiert wird.
Absolut.
Und dann könnten den Leute aus den falschen Gründen auch mögen. Aber das hast du bei solchen Filmen ja oft, aber hier tut er halt gar nichts dagegen, dass es nicht so ist. Mhm. Das ist halt manchmal ein bisschen grenzwertig. Es ist noch nicht schlimm. Er ist auf der Grenze dazu.
Genau.
Da gebe ich dir recht. Andererseits, ich meine, der Film ist ab 18 freigegeben, ne? Also geht man zumindest von der FSK davon aus, so, die Leute sollten volljährig sein und sollten dementsprechend geistig in der Lage sein, zu reflektieren und zu sagen, na, da läuft aber auch was schief, so.
Ne, es gibt auch immer noch Leute, die Urbreak Orange einfach feiern, weil da eine Frau vergewaltigt wird und ein Penner totgeschlagen.
Ja, natürlich.
So, nicht aus den anderen Gründen. So, das ist dann halt so. Da kannst du nichts dagegen tun, dass du auch mal dummes Publikum hast, die dir aus den falschen Gründen mahnt.
Nein,
so, aber,
wie gesagt, du hast vollkommen recht. Und ich kann mich auch jetzt selber schon widerlegen, indem ich sage, was hatten wir bei Starship Troopers? Wir hatten ganz viele, die den Film ich sag mal, profaschistisch wahrgenommen haben, ja, dass die Intention von Paul Verhoeven gewesen wäre. Ja. Dementsprechend muss ich mir das auch wieder gleich ins eigene Bein schießen, wenn ich dann sage, einerseits, ja, die Leute sollen 18 sein, ja, um das zu gucken, und gleichzeitig haben wir einen Film wie Starship Troopers, wo die Leute auch Fachpresse ihn fehlinterpretiert hat. Also nicht nur irgendwie der Otto-Normalgucker, sondern Leute vom Fach haben dem faschistische Züge angedichtet.
Na gut, das lag aber an zwei Gründen. Zum einen bei Verhoeven, der ja die Leute bewusst so ein bisschen gekitzelt hat.
Damit.
Und weil die Leute, sorry, einfach zu dumm. Also wer da wirklich mit einem faschistoiden Film sieht, der ist wirklich dumm. Also es tut mir leid, das so zu sagen, der ist dumm.
Ja, genau. Okay, habt ihr noch was, bevor wir jetzt mal kurz in den Spoilerbereich übergehen?
Ich weiß nicht, ob das ein Spoilerbereich wird. Ich finde einen riesen Logikfehler in dem Film. Vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen. Könnte ja auch sein, dass das untergegangen ist. Ich glaube, es ist nur nicht Spoiler. Wir haben ja besprochen. Also, die werden ja, dieser Tower wird ja abgeriegelt und die müssen da über das Überleben kämpfen. Wir sind uns einig, das ist kein Spoiler, ne?
Nö.
Oder, nee, wir machen es im Spoilerbereich. Komm, weil das ist für die anderen auch uninteressant. Bevor ich jetzt irgendwie zu viel verrate, dann habe ich einen Riesenlogikfehler, den ich nicht verstanden habe. Wirklich nicht.
Okay. Dann habt ihr eine Einschätzung zum Film. Wie gesagt, als Actionfest wird er immer wieder auch in den Vordergrund gestellt. Ich sage, ja, ihr habt jetzt ein paar Sachen mit angeführt, warum das vielleicht nicht so sein könnte. Genau, aber ich glaube, den kann man mal gucken. So, würde ich jetzt einfach mal als Fazit zusammenziehen. Ne?
Ja, gucken kann man. Ja, ich finde den aber nicht schlecht, habe ich ja gesagt. Also ich finde den nett. Also irgendwie so 6,5 Punkte. So.
Also 6,5 hat bei mir Judge Dredd. Tatsächlich, der würde bei mir keine 7 bekommen, weil dafür finde ich den einfach auch so, ja, das ist halt ein Schmarrn. Ja. So, aber der macht Spaß. Das ist bei mir eine glatte 5, weil ich halt sage, der hat ordentliche Action-Szenen, die ich aber auch nicht überragend finde oder nix. Das ist so, es hat mich auch schon wieder irgendwann gelangweilt, weil das auch alles so stumpf ist und irgendwann so, Ach ja, so, ja, schon wieder so geguckt, ja, ist auch bald vorbei, ne? Also ohne, dass das mal wirklich richtig schlecht war oder so. Aber so, das ist für mich ein mittelmäßiger Film. Ja, den kann ich mal gucken, aber wenn ich den jetzt nie wieder gucken würde, wäre es jetzt auch nicht dramatisch. Das ist ein Film, den habe ich jetzt nicht zu Hause im Regal. Und werde dafür für Dignung auch nicht gehauen, das finde ich gut.
Genau, bei mir hätte er eine 7, habe ich ja gesagt, ne? Mir gefällt er ein bisschen mehr. Dann würde ich jetzt in
ja,
den...
Ja, du, ey, ich will wissen, wie viel du Judge Dredd gibst.
6.
Okay. Also bin ich jetzt anscheinend wieder mal verkehrt drauf, weil bei mir kriegt Judge Dredd, der schwankt zwischen 7 und 7,5.
Finde ich aber okay, finde ich okay.
Klar.
Also
ich finde den besser als...
7,5 wäre mir zu viel, aber wenn ich mal ganz gut drauf bin, ist das vielleicht auch eine 7. Ich habe die Kritik war eigentlich eine 6, also mit einem sehr wohlwollenden Text. Ich dachte mir, nee, komm, also den halben Punkt kann ich draufhauen und das passt immer noch zum Text der Kritik. Ne? Wir haben da jetzt nicht verwässert, so hau drauf. So, und hätte dann eine 7 über der Kritik gestanden, wäre das wahrscheinlich auch noch durchgegangen, so wie das geschrieben ist, von daher.
Gut, dann würde ich jetzt hier den Spoilerbereich aufmachen, so du darfst deinen Logikpunkt offerieren.
Also es ist ja so, dass die beiden Judges diesen einen Typen da festnehmen, ganz am Anfang, der mit für dieses, also es geht ja darum auch, dass die nach Peaches gekommen sind, weil da eben Leute aus dem Fenster mehr oder weniger geheult und aus dem Fenster geworfen wurden. Und dann gehen die da halt rein. Aber man weiß halt, dass da diese Drogenkönigin, die von Lena Headey gespielt wird, die halt dieses Ding quasi unter Kontrolle hat. So, das ist ja bekannt. So, die gehen da rein, können dann halt einen der Typen dingfest machen, die in dieses Massaker begangen hat und wollen den halt ja dann rausbringen. So, und Lena Headey macht dann diesen Tower dicht, weil sie unter anderem auch sagt, der Typ, der redet dann. So, ihr Macker, den sie da festgenommen haben. Der plaudert aus. Mhm. Und ich denke, was sollen der ausplaudern, dass die A noch nicht wissen und B, dass sie dann was gegen dich unternehmen können? Das weiß doch jeder, was bei euch da los ist. Wenn die was machen könnten, hätten die es doch schon längst gemacht. Ja, ist doch völlig wumpe, ob dieser Typ da rausgeht.
Das wird aber erklärt, weil sie ja quasi die anderen Tower nach und nach erobert mit ihrem neuen Stoff, diese neue Droge mit dem Slow-Mo. Ja. Das ist ihre Erfindung, die wird dort hergestellt und quasi in die ganze Stadt gerade ausgeliefert. Das weiß aber noch keiner von der Gerichtsbarkeit oder von der Polizei.
Ja, genau.
Wenn er das jetzt ausgeplaudert hätte, hätten die quasi diesen ganzen Tower dicht gemacht.
Ja, aber hätten die den Tower nicht sowieso dicht gebaut? Gibt es denn einen Grund, diesen Tower nicht dicht zu machen, wenn du es kannst?
Ja, die hätten ja eigentlich
weißt, was da los ist?
Die hätten ja eigentlich alle getötet, ne? Und hätten dann die Leichen weggeschleppt und dann wären die wieder weggefahren und wären da erst Wochen später wieder irgendwann mal wieder hin.
Ja. Also die Sorge war, also ich hatte es so verstanden, in diesem Tower ist ja dieses Drogenlabor für Slow-Mo. Das weiß niemand. Ja, also
genau.
Man weiß, sie ist eine Verbrecherin, aber man weiß nicht, dass diese neue Modedroge, sage ich jetzt einfach mal, dort hergestellt wird und von ihr stammt.
Genau.
Und der eine Verbrecher weiß es halt und sie muss jetzt davon ausgehen, dass er geplaudert hat oder noch plaudern könnte.
Richtig.
Und weil sie nicht weiß, ob er vielleicht schon geplaudert hat, müssen diese Judges auf jeden Fall sterben und es reicht nicht nur, den Verbrecher zu töten.
Genau.
Ich verstehe aber die Konsequenz trotzdem nicht, weil man weiß, dass diese Frau in diesem Tower ein riesen Drogenimperium hat. Ob da gerade was aktuell im Keller gebraut wird oder nicht, ist doch, also du müsstest sie doch eigentlich, wenn du die Mittel hättest, jederzeit festnehmen, weil du weißt doch, was die tun.
Ich glaube, die Dimension
ist doch
genau,
völlig
die Dimension
egal.
Dimension ist dahinter
ich
ja
glaub,
gar nicht
die Dimension
klar.
Ist nicht bekannt. Mhm. Es ist bekannt, dass sie eine Drogendealerin ist, aber wie gesagt, bei 6% der Notfälle, wo man drauf eingeht, ist sowas wie Drogenverticken vielleicht nicht das größte Problem von der Geschichte.
Der ist ja nicht eine Drogenvertickerin, das wissen sie ja auch, dass sie quasi alle Gangs, die da ursprünglich in den Tower waren, platt gemacht hat. Also sie ist so das Ding.
Nee, aber das so. Weiß ja nur der Tower.
Sie hat in diesem Tower, genau. Das ist ja, es beschränkt sich noch auf dieses Gebiet und dann kannst du sagen, naja gut, solange die in ihrem Tower macht,
richtig.
Was sie will, soll sie machen, ne, ist egal.
Genau.
Wir haben andere Probleme. Wir haben ja jetzt keine Ahnung, was da alles gibt, aber da gibt es mit Sicherheit auch Unruhen und irgendwie gegen die Regierung wird vorgegangen. Ne? Also auch wenn das nicht thematisiert wird, aber ich kann mir das aus der Logik des Films schon herleiten, dass es da deutlich größere Probleme gibt als jemand, der Drogen verkauft und auch wenn es im größeren Stil ist. Aber in dem Moment, wo das dann sich auf alle Tower ausweiten würde und die Produktion derart groß ist, was man nicht weiß, ja, dann könnte es ein Problem werden.
Und dann habe ich das vielleicht nicht so aufgenommen. Für mich war eigentlich klar, wenn du die festnehmen könntest, hättest du sowieso schon gemacht. Ist völlig egal, was der jetzt erzählt. So von daher, aber gut, wenn ihr das so wahrgenommen habt, liegt der Fehler wahrscheinlich bei mir, dann nehme ich das zurück. So, aber
was ich
habe bei der Darstellung dieser Frau und dieses Imperiums, was die hat, gedacht, naja, gut, aber was willst du jetzt noch erzählen, dass du sagst, so, jetzt nehmen wir sie aber fest. So, das ist halt so, wenn du es könntest.
Ja, ich meine, die Story ist halt simpel, ne? Muss man auch, egal was es ist, es ist halt einfach simpel und ihr Motiv ist simpel und das Motiv von denen ist simpel und kann man schon kritisieren.
Was ich mir gerne mehr gewünscht hätte in dem Film, sind diese makaberen Szenen, die immer mal wieder so durchblitzen. Wir haben ja am Anfang, wird ja dieser eine Obdachlose, der da im Eingang in dem Tor quasi liegt, ja dann darauf hingewiesen, dass er gleich festgenommen wird, wenn er nicht weggeht, weil das ist eine Schutztür. Und dann wollen sie herausgehen und in dem just Moment kommt da dieses ganze Schutztür-Ding runter und macht ihn halt einfach matsch. Und davon hätte ich mir ehrlich gesagt mehr gewünscht, von solchen Momenten. Das ist wieder vielleicht mein makaberer Humor, den ich habe, aber das fand ich lustig.
Ja, da gebe ich dir mal recht. Das hätte das Ganze nochmal ein bisschen aufgelockert. Das klingt falsch, wenn man das so sagt, aber ja.
Ja, es wäre nett gewesen, aber andererseits hätte es halt dann, wäre halt ein krasser Kontrast zum Rest gewesen von diesem Film, der ja doch sich sehr ernst nimmt und sehr düster bleibt und so über die meiste Zeit.
Ja, aber es hätte, glaube ich, funktioniert, weil es blitzt immer mal wieder durch. Nach dieser riesen Gatling-Szene, die ich ja ehrlich gesagt abfeiere, ihr sagt, ist nicht so, okay. Aber ich mag die tatsächlich, wird einfach rumgebrotzt, alles geht kaputt, alle sterben, geil. Und dann wird ja dann quasi ihr Superhandlanger, wird ja dann reingeschickt mit so einem kleinen Trupp, der ja immer an ihrer Seite steht und sie berät die ganze Zeit. Und dann siehst du nur noch, wie er den nimmt und über die Brüstung schmeißt, aus dem Nebel heraus und so ganz langsam wieder zurückgeht. Sowas hätte ich mir halt mehr gewünscht. Das ist irgendwie, ist das cool. So.
Ja.
Dem fehlen so ein bisschen so ikonische Momente. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, ja, genau. Mhm,
genau.
Ja. Andererseits, ich meine, einerseits haben wir ja jetzt kritisiert, dass dieser Film ein gewisses Bild zeichnet von Gesellschaft, was richtig ist und was falsch ist.
Ja.
Es wäre ja schwierig, wenn wir das Ganze noch durch Humor auflockern würden. Also durch mehr Humor, ne? Das macht es ja dann noch schwieriger, finde ich persönlich, weil es das Ganze relativiert.
Aber es hätte ja auch bissiger Humor sein können. Hätte es,
ja,
ne?
Ja.
Aber das so natürlich zu schreiben ist schwierig. Aber ich glaube, das hätte in dem Film ganz gut getan, da nochmal an der einen oder anderen Stelle. Es gibt ja nachher auch die korrupten Judges, die dann auftauchen, die vier. Da gibt's ja auch nochmal ein, zwei Momente, die das so beinhalten. Ne, dass dann der doch ein bisschen was dahinter steckt, noch so an bissiger Satire, bissiger Humor oder sowas. Aber es ist halt zu wenig, natürlich, finde ich. So. Wie hat euch das gefallen mit der Mutantin und, oder nicht gefallen, mit der Mutantin und dem Gefangenen, wo sie sich so in den Kopf immer mal wieder rein begibt? Hättest du das gebraucht oder nicht?
Jetzt diese Frage, ob man überhaupt jemanden gebraucht hätte, der medial veranlagt ist. Hm. Also, ja, es passt halt dann dazu, wenn du schon jemanden hast, der diese Fähigkeit hat, dann macht es natürlich irgendwo auch Sinn, diese Fähigkeit mal zu zeigen. So. Aber an sich finde ich diese Fähigkeit halt irgendwie, es hat für mich gar nicht gepasst. Ich meine, wir haben schon gesagt, es ist sehr nah an unserer Gegenwart. Und dann auf einmal haben wir aber Mutanten und diese Mutanten sind medial veranlagt. Ich hatte diesen Mutantenaspekt da irgendwie, der hat für mich nicht gepasst in dieses eigentlich noch relativ erdige oder geerdete Setting so.
Ich finde, es hätte einen größeren Impact oder eine größere Relevanz für die Geschichte einfach haben müssen. Weil so, wie du sagst, ja, es ist drin. Und wenn du es drin hast, musst du es auch verwenden, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Aber wäre es jetzt nicht drin gewesen und das wäre einfach nur eine relativ normale Rekrutin, die vielleicht auch jetzt nicht so gut bei den Tests war, die aus anderen Gründen damit drin ist, keine Ahnung, weil sie bei Empathie volle Punktzahl hat oder so, dass ihr Gegenpunkt zu Dread ist. Wäre das dann, also war das jetzt so wichtig? Und es kommt mir auch nicht so wichtig vor in dem Film. Das ist immer, man kann das auch vergessen. Ich meine, 2 Jahren und dann wüsste ich, ach ja, die hatte ja so Fähigkeiten. So, das hätte ich bestimmt schon wieder vergessen.
Ja.
Okay, sagen wir, wie es ist. Der Film braucht einfach einen Rob Schneider.
Ja.
Dread.
Obwohl, ich glaube, der Karl Urban hätte ihn direkt nach 5 Minuten abgeknallt.
Ja, der wäre eher halt über die Brüstung geflogen.
Genau.
Aber Stichwort ikonische Szenen. Gab es da noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist mir jetzt so in Erinnerung geblieben, auch so Richtung Finale oder irgendwas? Oder ne, sei es die korrupten Judges beispielsweise oder... Oder sagt ihr, der Film hat das gar nicht? Weil ich finde schon, dass es an der einen oder anderen Stelle ein paar Situationen gibt, die zumindest mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben.
Also ich sag mal so, ikonische Momente, weiß ich nicht. Also das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, so richtig, ist diese von dir angesprochene Gatling-Szene, wo einfach eine Etage niedergemäht wird. So. Nicht, dass ich die Szene jetzt irgendwie super toll finde oder so, aber die ist irgendwie mir halt in Erinnerung geblieben. Die One-Liner, die gibt es, aber ich finde, die ziehen nicht so wie die aus den 80ern und 90ern. Wir hatten jetzt Predator da mit dabei, ne? Wir hatten jetzt auch gerade eben schon Judge Dredd, der auch seine, in Anführungszeichen, One-Liner hat, die halt humoristisch sind und dadurch eine gewisse Ikonie aufweisen. Aber hier ist nicht so viel, muss ich sagen, wo für mich so richtig krass erinnerungswürdig ist. Jocko.
Also die Gatling-Szene definitiv, aber ja, auch nicht, weil ich sie super geil finde, aber die ist natürlich prägnant. So, die fällt auf. Ich fand den Härtegrad jetzt wieder auch recht überraschend. Ich wusste gar nicht mehr, dass, also ich habe es ja gedacht bei der höheren Action so, aber der hat schon ein paar Szenen, die relativ hart sind. Ich finde auch gerade am Anfang, wenn sie diese Leute echt häuten und da vom Balkon schmeißen, das ist schon ziemlich skrupellos. Und du siehst da ja auch relativ viel. Und ich fand ganz nett, wie die Wirkung der Droge dargestellt wird, auch diese Wirkung generell, dass die sagen, das verlangsamt alles irgendwie auf, was haben die gesagt, irgendwie auf 800% verlangsamt oder irgendwie sowas, ne? Also, wie das dargestellt wird, klar, du hast viel Slow-Motion-Ballerei im Film auch, aber diese Wirkung, das fand ich mal eine interessante Wirkung, so ich denke, ja krass, ich weiß zwar nicht, warum man sich das freiwillig reinpfeift, weil mich würde das, glaube ich, eher total nerven, wenn alles so langsam ist, aber ja, gut, das fand ich mal was Kreatives irgendwo.
Also, ich meine, ein Aspekt, der vielleicht, den wir jetzt gar nicht so beurteilen können, ist, der ist ja für 3D gedreht worden oder mit 3D-Szene, also für 3D-Kino.
Stimmt.
Ich könnte mir vorstellen, also mich hat's genervt in diesem Film. Ich mag das gar nicht, wenn ich Filme gucke auf 2D, die aber 3D-Effekte beinhalten. Ich finde, es reißt mich immer raus, weil es so klar ist, so die weißt du, die Szenen sind immer anders gedreht. Das ist immer so straight in your face und ich finde das immer störend. Ich habe auch letztes so My Bloody Valentine geguckt. Dieses, da gibt's auch
das
so ein Remake
ist extrem,
davon.
Ja.
Da ist auch und ich mag sowas einfach grundsätzlich nicht so gerne. Aber ich glaube, wenn du es im Kino gesehen hast und du diesen Fall aus dem Hochhaus irgendwie in 3D miterlebst und wenn da diese kleinen diese Lichtchen da aus der von der Droge in deinem Sichtfeld aufploppen oder Glas um dich herumfliegt, ich glaube, das ist im Kino schon ein erinnerungswürdiger Moment oder sind erinnerungswürdige Momente, glaube ich, die halt aber einfach auf 2D einfach nicht so wirken.
Könnte sein, aber irgendwas, du sagst, ist ein guter Punkt. Ich fand den jetzt in 2D zu gucken nicht so aufdringlich wie manche anderen 3D-Filme. Hast du vollkommen recht, wo du dann merkst, oh, jetzt wird mir das nur irgendwie entgegengeschleudert, damit es in 3D irgendwie gut aussieht. Das war hier nicht so. Also vielleicht war das in 3D da auch nicht cool, aber wenn teils doch, dann haben sie es hier gut hingekriegt, dass es nicht nervt.
Das habe ich zwar nicht gesagt, ich habe gesagt, mich hat's genervt, aber ist okay.
Nein, ach so. Ja,
gut. Nein, mich hat's ja auch schon genervt.
Ja, aber es geht schlimmer. Ich habe vor ein paar Wochen der Weiße Hai 3D, also nicht in 3D.
Was ist denn mit dir los? Je.
Wieso tust du dir sowas an, ey?
Mein Sohn wollte den gucken. Hallo, ich habe einen Bildungsauftrag.
Schieb doch nicht deinen Sohn vor. Steh für deine Taten selber ein.
So, ich habe ihn geguckt. Mein Sohn fand ihn scheiße. Ich bin stolz auf ihn. Aber guck dir mal das 3D an. Da an und was da so reingeworfen wird. Das ist wild. Dass sich auch mein Sohn beschwert, die Scheibe geht in die falsche Richtung kaputt. Ich meinte so, ja, das ist 3D.
Großartig. Okay, ich würde hier mal den Deckel drauf machen, es sei denn, ihr wollt jetzt noch irgendwas unbedingt ansprechen. Ich meine, der Film, anders als die Sly-Version, ist halt auch wirklich schnell durcherzählt, weil natürlich auch alles in diesem Haus stattfindet und alles relativ nacheinander so erzählt wird, ohne dass es noch so Ausschweifungen gibt. Ne? Also deswegen habe ich da selber auch gar nichts mehr gerade.
Nee, man kann auch nicht so wahnsinnig viel darüber erzählen. Inhaltlich ist der wirklich, ja.
Ne? Ich würde vielleicht noch, das haben wir ganz vergessen, ich würde vielleicht noch
haben
tatsächlich...
Haben wir überhaupt einen Spoiler-Part gemacht?
Ja, wir haben Spoiler-Part gemacht.
Ja, haben wir, okay. Vergessen, ey.
Wir müssen langsam zum Ende kommen, Ding, und kann Verstand nicht mehr zusammenhalten.
Kann mich nicht mal kurz nehmen, wir sind bestimmt über eine Stunde wieder drüber.
Ja, ja. Was ich noch mal ansprechen würde, ich finde Carl Urban in seiner Rolle gut. So, Punkt. Ne? Klar, er hat so, aber ich finde dieses inbrünstige, wütende, das fühle ich bei ihm. Das gefällt mir.
Naja, er ist ja wochenlang noch nicht aus der Rolle raus, ne? Hat sich das wenigstens gelohnt.
Aber das wollte ich nur mal ansprechen. So.
Ist okay, ich finde es halt, ja, es soll halt so sein, wie es ist wahrscheinlich. Juckt mich jetzt, aber ich finde Carl Urban auch unfassbar langweilig, egal in welchem Film. Das ist so ein Typ, den verstehe ich auch gar nicht. Aber okay.
Was?
In den Boys mag ich ihn tatsächlich.
Ich hab's im Boy, ich guck doch keine Serien.
Ja.
So.
Ja.
Selbst schuld, ey. Okay, dann würde ich jetzt hier.
Glaube ich euch.
Genau, glaub uns das einfach. dann würde ich jetzt hier 2012 auch verlassen. Also nicht den Film, der ist furchtbar, sondern Dread 2012.
Müssen wir auch noch machen irgendwann hier.
Oh, oh nee, den müssen wir nicht machen. Den machen
Doppelfeature
wir nicht.
Mit Day After Tomorrow.
Mit Armageddon.
Ja, da hätte ich wieder Bock drauf. Den
ja, Armageddon müssen wir Doppelfeature mit, wie heißt der? Deep Impact.
Deep Impact,
Deep Impact,
stimmt.
Ja.
Oh Gott, was haben wir noch vor uns?
Ah, okay. ich hätte noch eine Frage an euch. Zwei Fragen eher. Die erste Frage betrifft, es gibt ja jetzt gerade sehr, sehr starke Bestrebungen, eine weitere Verfilmung von dem Film zu machen, von dem Stoff zu machen, von dem Comic zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit das Projekt vorangeschritten ist. Die letzten Infos waren so vom Sommer, dass es jetzt vorangeht tatsächlich und dass es auch ein bisschen grünes Licht bekommen hat. Und als Regisseur ist vorgesehen Taika Waititi. Was haltet ihr davon?
Oh Gott. Also Idee, dass man noch was Neues macht, finde ich gar nicht schlecht, weil ja irgendwie beide Versionen so, also im Prinzip ihre Kritikpunkte haben, den einen war wahrscheinlich die erste Film zu lustig, zu bunt, zu wenig Comic, also an dem Comic dran. Mir war jetzt die zweite einfach, ja, auch durch dieses Setting, was einfach dem Hochhaus ist, zu wenig von Story, zu wenig Welt, da kann man bestimmt eine gute Mischung finden. Also einen grimmigen, harten Dread, der aber ein bisschen mehr zu erzählen und ein bisschen mehr von der Welt zeigt. So, fände ich gut, aber oh, bei dem Regisseur weiß ich, nee, das will ich nicht sehen. Also der hat für mich einen guten Film gemacht und dann nur noch, also im besten Fall war es mittelmäßig bis scheiße. Also von daher, nee, danke. Verzichte ich drauf.
Ja, ist bei mir eigentlich ähnlich. Also der Gedanke, einen neuen Dread-Film zu kriegen, finde ich erstmal ganz gut. Ja, warum nicht? Wenn er schlecht ist, ist er halt schlecht. Muss ich ja nicht gucken. Aber erstmal, ne, grundsätzlich. Aber nicht bei dem Regisseur, um ehrlich zu sein. Ja, so wie bei dir.
Das ja, bitte nicht.
Ist nicht der richtige Mann dafür. Ich hätte dafür wieder, ich habe den schon so oft gebracht, Craig S. Zahler.
Ja.
Der kann das inszenieren. Oder wie heißt der, der The Raid gemacht hat? Wie heißt der nochmal, der Brite?
Gareth Evert.
Genau. Der könnte es auch.
Das wäre tatsächlich ganz cool, ja.
Aber die werfen ja immer irgendwie in den Raum, wenn es um so harte,
ja.
Wenn es um so Actionfilme geht, ne?
Ja, aber ja. Warum denn nicht?
Aber ich würde auch sagen, Waititi hat über die letzten Jahre echt Federn gelassen. Und ich glaube, ich weiß, warum sie ihn gewählt haben. Vielleicht wegen diesem satirischen Aspekt irgendwie. Aber das kann der, glaube ich, gar nicht. Weil er macht dann eher so... So,
ja, willst
so
du nochmal Love and Thunder sehen oder
flapsigen
so?
Humor, genau, ne? Also ich glaube, das passt ehrlich gesagt nicht. Und hätte ich einen Wunsch, gar nicht so sehr Regie oder sonstiges jetzt, sondern hätte ich einen Wunsch, was jetzt Film oder Serie betrifft. Ich hätte gerne eine Dread-Serie. Ne, weil da einfach viel, viel mehr Zeit drin ist, um diese Welt zu erkunden, um die Figur zu erkunden.
Wenn es eine Miniserie ist, ja. Aber ich bin ehrlich, ich habe in normalen, in Anführungszeichen, Serienformate so ziemlich mein Vertrauen verloren, weil in letzter Zeit, entweder werden sie abgesetzt, ich meine, es wurde schon immer abgesetzt, ja, und die Dinge wurden auch schon mal schlechter. Die Qualität wird einfach in der Regel nicht hochgehalten bis zum Schluss. Dann lieber eine Miniserie, die abgeschlossen ist, damit käme ich klar. Mhm. So wie Band of Brothers oder...
Ja,
oder
eher noch, weil das gucke ich auch eher, weil ich gucke ja meistens keine Serien. Wenn ich weiß, das sind nur irgendwie 5, 6 Folgen, dann ist es fertig, könnte ich mich darauf auch anlassen. Aber einen Film würde ich davon tatsächlich doch schon nehmen. Wie gesagt, unter anderen Voraussetzungen. Gerne.
Okay. Dann hätten wir es geschafft. Stunde 30 ist es jetzt mittlerweile auf meinem Tacho. Ob es jetzt final dann, wenn alles geschnitten ist, weiß ich nicht.
Fast so lang wie Resident Evil. Himmels Willen mit 6 Filmen.
Ja, genau. Aber es war jetzt auch ein Double Feature, wo wir jetzt ein bisschen mehr zu erzählen hatten. Ich glaube, das ist halt manchmal so. Dann würde ich am Ende jetzt nur sagen, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an die Zuhörenden, dass ihr durchgehalten habt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr A, den Comic kennt und B, welchen von beiden Filmen ihr lieber mögt oder was ihr auch von einer dritten Dread-Verfilmung halten würdet. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sag schon mal Tschüss und gebe ab an Jaco.
Wie immer, vielen lieben Dank an euch. Vielen lieben Dank an alle Zuhörenden. Das hat mir heute wirklich auch sehr viel Spaß gemacht und auch deutlich mehr als in den zweiten Film zu gucken, weil das hat mich wieder ein bisschen, naja gut, aber was tut man nicht alles für den Podcast? Und bevor ich jetzt an Ding Dong übergebe, muss ich es einfach sagen, die Sitzung ist geschlossen.
ja, ich halte es kurz. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Danke an euch beide und ich beschließe mit In outer space, they unleashed a force more evil than the world had ever imagined.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.